Ich sowas hasse.
Das schneiden wir vor. Wie ich sowas hasse.
Zum 282. Mal begrüßt euch der Sneakpot zur Besprechung der aktuellen Sneakfilme. Neben dem Kinopolis-Sneakfilm Passion haben wir auch noch Side Effects aus den E-Kinos und in der OV-Sneak Smashed heute zum Thema. Mit mir hier unser Agenturschiff zurück aus der Südsee, Christoph Perner.
Hallo, ich bin ein bisschen traurig, der Passion angemessen natürlich. Oder?
Fast.
Habe ich den Film falsch verstanden?
Komplett. In der Rolle der rothaarigen Assistentin Claudia Perner.
Hallo.
Und der leicht depressive Polizist, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Stefan Giesberg jedoch ist auf Antidepressiva voll drauf.
Hallo! Ach so, ist man gar nicht so.
Da, wenn du zu viel nimmst.
Ich mach gleich.
Stefan, du warst in der eigentlichen Kino 10 Sneak, da lief Passion. Worum geht's da?
Ich war alleine.
Oh, wie traurig.
Haben mich alle kurz vor Schluss.
Das Kino war ganz leer, oder?
Ja, ja. Ich saß ganz alleine da. Es war sonst keiner da.
Nee, aber der Björn hat dich kurz vorher noch sitzen lassen. Ich habe dich zwei Stunden vorher sitzen lassen.
Ja, so war das. Nee, ich habe den neuen Brian De Palma Film gesehen.
Sorry. Claudia brummt von der
was
Seite.
Was hat der nochmal gemacht? Sagt mir nur so ganz vage was.
Femme fatale. Keine Ahnung.
Angeblich, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich bin nicht so mit seinem Werk, habe ich mich bisher nicht so intensiv befasst. Aber es ist wohl, dass er sich in diesem Film komplett nur noch selbst zitiert. Und Alfred Hitchcock.
Und was zitiert er vor allen Dingen?
Sich selber.
Welche Filme denn?
Alles.
Was denn?
Seine Art, Filme zu machen. Mhm. Aber da ich ja nicht so, das kann ich auch nur wiedergeben. Jedenfalls, wir sind in Berlin in der Filiale von einer internationalen Werbeagentur und da haben wir zwei Frauen. Das eine ist nicht die Chefin von der Agentur, aber sie ist schon recht hoch angesetzt und ihre Untergebene, die sie ziemlich ausnutzt und beeinflusst und nicht so nett zu ihr ist. Sie klaut ihr ihre Ideen, gibt sie als ihre eigenen aus und so weiter. Und dann irgendwie kommt noch der Lover von der ins Spiel, der sie auch noch so beeinflusst, so ein bisschen komisch zu ihr ist. Und sie wird dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sie wird dann jedenfalls irgendwann vor der Agentur ziemlich, also diese Untergebene, vor der Agentur ziemlich blamiert und fängt dann an, sich zu rächen und wird unterstützt von ihrer Assistentin, die gespielt wird von Caroline Herfurth. Die Chefin ist Rachel McAdams. Ziemlich extrem böse.
Die ist ja so deutsch-amerikanische Co-Produktion.
Ja, genau. Und Naomi Rapace.
Oh Gott, spielt die auch noch.
Untergebene.
Die Unvermeidliche.
Von der wir inzwischen wissen, dass sie wahrscheinlich Numi heißt.
Numi? Ja.
Numi Rapace.
Ja.
Das ist witzig. Du hast die eine Salander im Kino gehabt. Ich hatte die andere Salander. Ah. Kommen wir gleich zu.
Ich habe nämlich neulich die Folge gesehen, gehört vom Podcast, BBC-Podcast, wo Prometheus neu raus war und da der Regisseur sie bei Namen genannt hat und da er der Meinung war, dass sie Numi heißt, denke ich, vielleicht heißt sie Numi.
Haben wir das vielleicht?
Ja, jetzt ein für alle Mal
gesehen. Das wäre ja wahnsinnig. Ja. Das hätte ich nicht für mich.
Aber vielleicht ist es ja auch nur so ein Wahn, in dem er lebt und in Wirklichkeit und sie denkt sich danach.
Ja, ach, komm, egal.
Soll er mich halt nennen, solange er nicht Pferd sagt oder so.
Genau. Na, egal.
So. Jedenfalls wird es wird immer verworrener. Also am Anfang ist es ein recht klarer Thriller, Drama und dann irgendwann dreht es und es wird Mystery. Die eine träumt, wacht auf, dreht sich um und ist dann doch wieder in der vermeintlichen Traumwelt, die doch die Wachwelt war und so ganz, ganz durcheinander. Später taucht dann noch ein Kommissar auf, gespielt von einem deutschen Rudolf Bach, ich weiß nicht, der für mich aussah als hätte ich ihn schon vor kurzem erst im Tatort gesehen, war aber nicht so, ich habe ihn wieder falsch erkannt, aber er wirkte halt genauso, wie ein deutscher Tatortkommissar in Berlin wirken würde. So ist er da aufgetreten und versuchte halt dann diesen Kriminalfall, der sich dann daraus entspinnt.
Ich verstehe immer noch nicht so richtig, was ist denn das überhaupt für ein Film? Ist das ein Krimi oder ist es
ein Thriller? Oder? Ein Drama zwischen den beiden, der dann zu einem Thriller wird, weil halt ein Verbrechen passiert.
Aha. Und so, wie sich's anfühlt, ist es so eher bedrückend, oder?
Ja, es fühlt sich nicht so, ist kein fröhlicher Film, es ist eher so, ja, kein richtiger Downer, aber, und es ist dann spannend und dann wird's halt irgendwie mysteriös, wo es dann irgendwann anfängt zu, was ist jetzt die Realität?
Warum heißt Traum? Was heißt der Passion?
Ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß. Heißt wahrscheinlich irgendwie im Französischen oder im Englischen dann wieder ganz anders. Hat dann irgendjemand.
Also es durchlebt keine eine Passion.
Nein.
Und auch keine Leidenschaft.
Ich will nicht zu viel verraten.
Ah, okay.
Also es ist schon Leidenschaft im Spiel zwischen zwei Personen.
Also eher diese Art von Passion.
Ja.
Ja, diese Art von Passion, was eigentlich auch so der gebräuchlichere, die gebräuchlichere Verwendung von Passion. Ja, ich bin jetzt zu religiös. Komisch.
Ich dachte, wir haben gerade Ostern hinter uns, Passionsspiele, wäre alles sein.
Ostern ist doch schon Wochen her, oder?
Echt?
Ja, 3 Wochen.
Ja, das war halt irgendwann im Urlaub, keine Ahnung.
Für dich ist Urlaub immer gestern, oder? Mhm. Also mir hat es gefallen, dass das immer, ich mag es ja, wenn so Filme irgendwie wirr werden, wo es nicht ganz klar ist, oder oftmals mag ich es, manchmal ärgere ich mich auch. Aber in dem Fall mochte ich es und es war halt immer so überraschend, was passiert jetzt, warum ist das jetzt so? Und für mein Gefühl her wurde es alles soweit dann doch rechtzeitig aufgeklärt, dass ich mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause gehen konnte. Einigen meiner Mit-in-der-Sneak-Sitzer konnte man auch, ohne dass man sich mit ihnen unterhalten kann, einen gewissen Unmut anmerken.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert jetzt nicht die Bohnen nach dem, was du erzählst. Also ich
bin, ja, weil dich auch diese Art von Film
kann nicht sein. Jetzt,
ich würde dich auf gar keinen Fall da reinschauen. Ich bin
überhaupt nicht irgendwie angemacht, da mit dir anzuschauen.
Nee. Also es ist auch absolut nicht dein Genre, weil es ist halt so ein Krimi, ein Thriller, das guckst du nicht gerne.
Und dann noch Feel Bad.
Hä?
Und dann noch Feel Bad.
Feel Bad und dann noch so Mystery Gedöns, weiß ich auch nicht, ob das so unbedingt deins sein muss.
Kommt drauf an.
Ja. Aha. Nee. Dem Martin würde ich es empfehlen. Mhm. Der guckt ihn gern, das weiß ich. Dem Bob könnte er auch gefallen. Wenn er sich nicht zwischendrin über die unsäglichen Schauspielleistungen einiger Nebendarsteller ärgert. Es war teilweise interessant. Ja, aber also für mich ging es dann halt schnell genug weiter, dass ich da nicht drüber nachdenken konnte.
Musste.
Ja. Wie auch immer. Ja, deswegen war es nicht so. Aber ja.
Zu wie vielen Punkten summiert sich das bei dir?
Und dir wird's gefallen, weil Berlin auch recht hübsch aussah.
Ah, okay.
Es war halt Spieltag in Berlin. Es gab ein paar Szenen in London, wo ich mir dachte, als wir letztes Jahr auf dem BCB waren, da sind wir da vorbeigelaufen.
Und dann war es doch London.
Oh, ich
weiß halt nicht, ob es. Natürlich kann es sein, dass es so Hochhäuser oder so Sichten auch in London gibt. Ich hatte so das Gefühl, dass sie in Berlin einfach weitergedreht haben und es On London genannt haben.
Ich war vor kurzem auf einer Party, wo ich nach längerer Zeit mal wieder so mit einem Ohr ein, ja, Berlin ist schon eine coole Stadtgespräch, weil was ich dachte, das gibt's gar nicht mehr, weil jetzt wurde ja die letzten 5 Jahre über Hamburg geredet, aber es war so dieses typische so, irgendeiner, der irgendwie so einen Geheimtipp hat, was man da macht, total cool in Berlin, und dann werden sie sich irgendwie einig, ja, Berlin ist schon cool, schon ziemlich cool. So. Tja, vielleicht gibt's ein Berlin-Comeback bei der breiten Masse oder sowas, das weiß ich.
Ja, ich hatte gerade erst wieder das andere Gespräch. Das
war
Berlin.
Berlin ist blöd.
Hamburg ist besser.
Und Berlin ist durch. Berlin. Ja. Jetzt ist Wien dran.
Ach, ist aber auch immer irgendwie so ein bisschen egal.
Eigentlich ist Frankfurt immer dran, möchte ich sagen.
Eben, immer vorne.
Ja.
Nein, die eigentliche Fähigkeit besteht darin, an einem Ort zu leben, der einem gefällt, und den Ort, an dem man lebt, gut zu finden.
Nicht rechtfertigen zu müssen. Okay, weiter.
7,5 Punkte.
7,5, mein lieber
Scholl. Nee, ich mochte es. Ist ja eben dieses... Ist schon mein Thema, mein Genre.
Hast du geweint?
Nee. Ich muss ja nicht weinen, damit ich gut unterhalten bin im Kino.
Ach so.
Ja.
Nee, das bist du und Claudia.
Ja. Ich muss gar nicht.
Eben gerade auf der Herfahrt habe ich einen Podcast gehört, wo die Claudia erzählt, dass sie geweint hat und dann aber gleich sagt, ja, aber bei mir ist das nicht so wie beim Christoph. Was ist das denn für
ein Film? Also es gibt einfach Filme, die drücken auf die Tränendrüse auch effektiv, aber man findet sie trotzdem schlecht. Das gibt's ja einfach. Ja, also nur weil man weint, heißt es noch lange nicht, dass man den Film gut fand. Also.
Nee, ich finde nur immer, manchmal sind Filme, bin ich in Filmen, die einfach gut gemacht sind, wo ich sehe, die sind gut gemacht, aber sie berühren mich nicht. Ja. Und das Berühren drückt sich bei mir eben ganz oft dadurch aus, dass ich weinen muss.
Nee, es gibt schon auch eine Art Film, wenn die es nicht schaffen, einen zum Weinen zu bringen, dann merkt man, dass irgendwas nicht ganz funktioniert hat, weil das Genre natürlich so angelegt ist, dass es passieren sollte. Aber
ich habe zum Beispiel in den letzten 2 Tagen, glaube ich, 4 DS9-Folgen geschaut, da habe ich wahrscheinlich in 3 davon geweint.
Wow.
Was? Ja, das berührt mich einfach. Heute hat Nox sein Bein verloren, da habe ich auch geweint.
Ja. Ja. Ihr beide wart auch noch in der Sneak.
Richtig. Wir haben uns alle 3 über 3 verschiedene Sneaks
verteilt. Das ist echt lustig.
Ja. Es war auch noch für den Christoph eine Sneak, eine andere.
Ich war auch in der Sneak.
Ja?
Ja, kann ich nachher noch erzählen.
Okay.
Mhm. Wer macht denn jetzt weiter? Soll ich mal?
Mach du mal.
Ja,
mach.
Ja. Also ich war in den E-Kinos. Ich habe das mal ausprobiert. Mhm. Erstmal kurz zu dem Kino. Es ist so ein ganz altes Frankfurter Kino.
Ist nicht so verrotzt?
Doch,
ja,
es ist
ziemlich verrotzt.
Es ist ziemlich... Ja, es ist halt alt, ne? Und das merkt man dem Ding auch an.
Die haben auch ein paar so ganz kleine,
ja, genau.
Kleine Säle.
Das ist in so einem.
Sie drehen einem den Abspann ab, wenn man Pech hat. Finde ich sehr ärgerlich.
Stimmt, das ist mir da auch schon mal
den
passiert.
Den habe ich nicht abgewartet, ehrlich gesagt.
Oh. Das hast du geschaut.
Dafür haben sie auch so Moderatoren. Siehst, was hat 2. So Moderatoren, die angenehm anders sind als die wir in dem Kino 10 immer haben, die im Kino 10. Die brüllen ja immer und schreien in das Mikro, obwohl es eh schon viel zu laut aufgedreht ist.
Das war diesmal so schlimm.
In den E-Kinos ist es so, dass das Mikro ist viel zu dumpf eingestellt und dann noch zu leise. Du verstehst eigentlich gar nicht, was sie sagen.
Das ist ja vielleicht besser.
Ja, es ist irgendwie besser.
Da kann
besser.
Man sich besser unterhalten, weil die so klären.
Kann man besser ignorieren.
In Metropolis kommen ja immer nur die Corporate Ice-Männer.
Dann verlosen sie irgendwelchen Kram, den sie noch so übrig haben von der Werbemittelfront.
Das finde ich ja nett. Und als besser als so Sneaker des Monats Gedöns mit
dem Müll, richtig, der noch da rumliegt.
Genau.
Der Sneaker des Monats muss jetzt einen Film drehen.
Was ich direkt mitbekommen habe, ist, dass die Leute, die öfter da sind, offensichtlich das gar nicht mögen. Also dass man da was gewinnt, ist eher unbeliebt, weil da muss man ja nach vorne laufen und das ist dann so, jetzt muss ich da nach vorne, das will ich gar nicht und so. Ist es dann so, dass die Leute, die neben demjenigen sitzen, der gewonnen hat, wenn die es mitkriegen, dass der das hat und sich nicht melden will, dann outen die den und so.
Ja. Das ist denn sowas, dass man das gewinnt und sich nicht melden will?
Naja, weil da muss man ja nach da vorne und man gewinnt eh irgendwie nur eine Tasche, auf der draufsteht, Bestimmer. Zum Beispiel der eine gewonnen, die wollte der gar nicht haben, weil was willst du mit so einer Tasche?
Ist doch schön.
Naja, wie auch immer, jedenfalls, am Ende haben sie noch lustige kleine Mini, ich weiß nicht, es war Knoppers oder irgend sowas.
Nach dem Film?
Zu 100,
oder? Nee, vorher. Meine Schwester hat mal ein T-Shirt, wo Imperatorin draufsteht.
Das bin wohl ich, ja, stimmt. Hab ich.
Was hattest du heute wieder auf der Arbeit an?
Eichen, Lorbeerkranz.
Achso. Oh. Ja. Na gut, also dann kam da jedenfalls Side Effects. Der neue Film von Steven Soderbergh.
Das ist doch dieser mit den Medikamenten, oder?
Das ist der mit den Medikamenten. Ich glaube, auf Deutsch hat er auch so einen Untertitel wie was gefährliche Nebenwirkungen oder so, irgend so ein Unfug.
Von dem Steven Soderbergh mal wieder behauptet, dass sein letzter Film ist?
Er hat das jetzt groß behauptet, dass das sein vorletzter Film ist. Ich glaube, er macht danach noch, oder hat danach noch einen gemacht mit Matt Damon und Michael Douglas, den er dann noch irgendwo in Cannes vorstellen wird. Side Effects ist mit...
Alt? Was ist so alt?
Steven Soderbergh?
Nee.
Side Effects ist mit Rooney Mara, deshalb die andere Salander, sagte ich vorhin, mit Jude Law und jetzt kommt's. Catherine Zeta-Jones haben wir auch noch und dann haben wir aber auch noch Channing Tatum.
Den habe ich auch gesehen.
Mit dem er ja zuletzt in, wie heißt das
Magic
Ding?
Magic
Mike hat er ja auch mit dem zusammengearbeitet, also in dem scheint er irgendwie Narren gefressen zu haben.
Magic Mike, ziemlich gut übrigens. Okay, ja, das, aber lass uns da anders mal drüber reden.
Okay, beim nächsten Mal bespricht Claudia Magic Mike. Rooney Mara und Channing Tatum sind hier ein Pärchen. Er ist gerade wegen irgendwie Insiderhandel börsenmäßig im Knast gelandet und hat da ein paar Jahre abgesessen. Kommt jetzt dann demnächst raus, das ist womit der Film beginnt. Und sie freut sich so ein bisschen auf ihn, aber sie hat ein psychisches Problem. Sie leidet unter Depressionen und das war irgendwie so halb weg und ist dann, kommt dann aber wieder, er ist dann draußen und sie denkt eigentlich jetzt, wo ihr Mann oder Freund, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, wieder draußen ist, müsste das eigentlich wieder besser werden, wird es dann aber nicht. Sie unternimmt dann einen Selbstmordversuch und der geht schief, sonst wäre der Film ja auch zu Ende. Und im Krankenhaus trifft sie dann eben auf Jude Law, der ist dann der behandelnde Psychiater. Und der beginnt dann mit ihr eine Therapie und probiert so verschiedene Mittel an ihr aus oder muss das halt machen, weil sie auf verschiedene andere Mittel, die sie früher schon genommen hat, alle allergisch irgendwie reagiert, kriegt dann im Laufe dessen auch ein Mittel, das noch in der Erprobungsphase steckt. Da stimmt sie dann auch zu. Und dann treten halt Nebenwirkungen auf und an der Stelle, nein, es bleibt alles sehr unmysteriös. Schade. Und sehr, sehr in der Realität. Ja,
bis zu dem Punkt hätte es noch eine Chance gegeben.
An der Stelle passiert dann was Unerwartetes. Und ich muss davor warnen, die anderen Kritiken zu lesen, weil die das alle verraten und ich finde es extrem gemein, das zu verraten. Denn das, was sie tut, das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass der Film an der Stelle sehr so für so einen Augenblick so Mystery und sehr creepy, fast so ein bisschen horrorartig wird. Doch. Und also es ist nur ein ganz kurzer Moment und der ist so, wenn man so die Stimmen gehört hat im Kino, die Leute so, sie waren alle geschockt an der Stelle und ich war auch überrascht, was da jetzt gerade passiert. Und vor allen Dingen ist es toll in Szene gesetzt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, das hätte mich extrem geärgert. Und ich habe ein paar Kritiken gelesen, mal so quer drüber geschaut und die verraten es alle. Finde ich extrem dämlich. Und danach nimmt der Film dann erstmal so eine ermittlerische Tätigkeit auf, weil es ist dann so, dass eben durch die Probleme, die mit den Nebenwirkungen entstehen, fällt es auch auf den Psychiater zurück. Das heißt, auch Jude Law gerät dann in die Schusslinie von Presse und so weiter, weil er der behandelnde Arzt ist. Und es fällt extrem negativ auf ihn zurück und er versucht dann seinen Namen reinzuwaschen, dass er da nichts für kann. Und dann nimmt der Film hinten raus nochmal ein paar Wendungen, die man nicht unbedingt erwarten konnte, über die ich gar nicht sprechen darf. Und da wird's dann von der Geschichte her sehr interessant. Also es hat dann so Anklänge, Verschwörung, Big Pharma und auch wo führt es hin, dass in Amerika die ganzen...
Zu viel, finde ich schon.
Dass die... Ne, das kommt ja jetzt alles zurück zum Anfang eigentlich. Also wo führt es hin, dass in Amerika Antidepressiva so genommen werden wie bei uns Kopfschmerztabletten? Dass man die einfach so mehr oder weniger kriegt, wenn man das will und dass das auch total verbreitet ist. Also es kann auch... wird auch ganz viel mit so Namen von Tabletten um sich gehauen, die man aus amerikanischen Fernsehwerbungen kennt. Prozac das, und so weiter. Das werden
nicht Antidepressiva allgemein verteufelt, oder?
Nein, sie werden nicht verteufelt, aber du merkst schon, dass da auch ein bisschen immer darüber geredet wird, wie die eingesetzt werden. Also die eine hat, seine Frau zum Beispiel von Jude Law, die hat ein Vorstellungsgespräch und er gibt ihr dann irgendwie Beta-Blocker, die sie halt vor dem Vorstellungsgespräch nimmt, weil die helfen dir, du selbst zu sein. Und ich meine, solche Dinge, das ist hier, also zumindest in meiner Realität noch nicht üblich. Vielleicht gibt es Leute, die das tun. Ich mach das nicht.
Bei Kindern halt.
Ja, also Ritalin und so wird ja mittlerweile auch hier nur so um sich geworfen. Also, und die Amis sind da noch krasser als wir. Und das versucht der Film so ein bisschen zu thematisieren, wie ja auch was dann passiert, wenn unter Umständen Sachen vor Gericht landen, die unter Einfluss von XY passiert sind und so weiter.
Da gibt es ein sehr interessantes Buch darüber, inwiefern Antidepressiva ganz wesentlich vom Placebo-Effekt abhängig sind. Ich verlinke das mal was auf der Seite.
Okay. Also zur schauspielerischen Leistung habe ich zweierlei zu sagen. Einmal Rooney Maras Darstellung von Depressionen fand ich nicht sehr realistisch. Ich habe im persönlichen Umfeld Erfahrung mit Depressionen in vollem Ausmaß gemacht, bis hin zu Krankenhausaufenthalten etc. Das sieht in weiten Teilen sehr anders aus, als das, was sie da auf die Leinwand bringt.
Dann besser Melancholia schon.
Aber die restlichen Darsteller sind schon gut und ich will sie auch nicht jetzt, will auch nicht sagen, dass sie schlecht ist. Also man kauft ihr das größtenteils schon ab, nur das, was da als Depression gezeigt wird, ist nicht wirklich realistisch. Die deutsche Übersetzung hat mich, also die Synchro hat mich extrem geärgert, weil die Sprecher einfach vollkommen leidenschaftslos vor sich hin plappern. Und wenn man die Kritiken wenn man englische Kritiken liest, die sind alle sehr, sehr begeistert von allen schauspielerischen Leistungen. Und im Deutschen ist es vollkommen inhalts, also so blutleer irgendwie. Und ich fürchte, dass das die Synchro ist, die das versaut hat. Ich würde den gerne nochmal im Original sehen.
Hast du eine polnische Synchro gehört? Wo eine Person
alles spricht? Nee, habe ich noch nie gehört, aber schon oft erzählt bekommen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im Original wirklich so toll ist, wie alle schreiben. Aber die Synchro hat mich schon, bevor ich die Kritiken gelesen habe, im Kino aufgeregt. Da habe ich schon gedacht, boah, ist das übel. Also gerade die Person, die Rooney Mara spricht, so die blubbert einfach so den Text runter und das hat klar, Leute, die auf die Depression haben, sind oft so, speziell wenn sie dann irgendwann
Tabletten nehmen. Ja, die Anweisung bekommen, so zu sein.
Ja, aber dann hat sie es auch nicht gut gemacht. Gut, ein Channing Tatum, ja, der kommt halt aus dem Knast und dann zieht er einen Anzug an.
Der verliert auch das Gesicht zu sein. So viel.
Ja, das ist halt so ein Tumba-Klotz, der durchs Bild läuft.
Wenn du jetzt Mittwoch nochmal in der Sneak kommen willst und du sitzt drin, gehst du oder bleibst du?
Ich würde ihn mir vielleicht nochmal anschauen, um zu sehen, was von den Wendungen, die hinten raus passieren, die man vorher nicht geahnt hat, wie viel da vorne schon angedeutet wird, was ich nicht mitgekriegt habe, weil ich nicht wusste, worauf ich gucken muss. Aus dem Gesichtspunkt würde ich ihn vielleicht nochmal gucken.
Ja, also du fandest ihn jetzt nicht so ganz katastrophal.
Nö.
Wo bist du noch nicht rausgestürzt? Du seit langem mal wieder bei uns, wenn du das nicht warst, 10 Minuten gesessen hast, Film geht los, zack, wieder raus.
Hattest du den vorher schon gesehen?
Ja. Das war,
ach so, okay.
Das war irgendwas so, den habe ich gesehen, der ist scheiße, ich geh, tschüss.
Weg, ich glaube, den fandet ihr dann gar nicht so schlecht, aber ich fand ihn einfach ätzend. Aber ja, genauso war es auch bei Kevin Woods übrigens, den ich ja auch ein zweites Mal hätte gesehen, mit euch gesehen hätte. Da hatte ich auch keinen Bock drauf.
Ja. Also ich würde ihm 7 Punkte geben. Und vielleicht auf Englisch schauen, wenn man das versteht und die Möglichkeit dazu hat. Ansonsten, ja, schöne Verschwörungsgeschichten hinten raus und ein überraschendes Ende. So, drittes Sneak.
Jetzt ist die Claudia da.
Bin ich dran. Passt ganz gut zu dem, was wir gerade von Bob gehört haben. Ja, ich habe den Film Smashed gesehen. Die Hauptrolle spielt Mary Elizabeth Winstead. Das ist die Ramona Flowers aus Scott Pilgrim und in The Thing hat sie die Hauptrolle gespielt. Also in dem neuen The Thing. Die spielt eine junge Frau, die ist Lehrerin. Sie ist verheiratet mit Aaron Paul. Das ist der Jesse Pinkman aus Breaking Bad. Wir erleben sie gleich am Anfang, wo sie bei den kleinen Schulkindern während des Unterrichts sich plötzlich übergeben muss, was daran liegt, dass sie säuft. Sie hat ein Alkoholproblem und die Kinder denken auch, dass sie schwanger ist. Sie wird gefragt, ob sie schwanger ist. Und sie sagt ja, weil sie halt so ein bisschen so da in Bedrängnis ist. Dann ist man erstmal an der Schule, ist man der Meinung, sie ist schwanger, aber ihr wird dann relativ schnell klar sowieso, dass, was sie bisher nicht als ein Problem in ihrem Leben wahrgenommen hat, nämlich, dass sie und alle, mit denen sie ihre Zeit verbringt, viel zu viel trinken, dass das eben nicht ewig so weitergehen kann. Also es ist einfach so, sie lebt in einem Umfeld, wo das vollkommen normal ist, dass man eben abends nicht nur 1 oder 2 oder 4 Bier trinkt, sondern eben eigentlich immer bis zum ultimativen Knockout. Erkennt eben, dass langsam daraus nicht nur so die üblichen lustigen Besäufnissachen entstehen, sondern immer mehr Situationen, die auch sehr gefährlich sind und so weiter. Und sie, im Prinzip ist der Film dann, zeigt uns eben, dass sie erkennt, dass sie ein Problem hat. Und in der Hinsicht ist er natürlich so ein klassischer Problemfilm, weil sie eben versucht, was zu ändern. Und dadurch entstehen natürlich unter anderem zum Beispiel Spannungen in ihrer Ehe, also es ist natürlich für die Ehe eine Belastungsprobe, dass sie quasi raus will, während ihr Mann eben kein Problem identifiziert, zumindest für sich nicht, sich selbst nicht und so. Und vieles von dem, was wir dann sehen, in gewisser Weise kann man sagen, okay, ich kenne diese Geschichte schon, ja, also weil wir haben möglicherweise Filme gesehen, die was Ähnliches zeigen. Ich finde aber, dass schon, ohne dass der Film jetzt versuchen würde, irgendwie was ganz Großes zu machen oder so, ist er ein ungewöhnlich guter Film aus diesem Genre. Es ist ein kleiner, billig gemachter Independent-Film, aber einfach, es ist einfach so, dass die schauspielerische Darstellung von allen zentralen Figuren einfach so stark ist und sie trägt den Film auf jeden Fall. Sie ist einfach, das Ungewöhnliche an ihr als Persönlichkeit ist, dass sie trotzdem nicht nur so ein Alkoholwrack ist, sondern wir sehen sie eben als eine Person, die ganz offensichtlich auch Charme hat und Talente hat und Interessen hat und so weiter, die aber in dem Moment eben feststellt, ich habe ein Problem, und das macht die Sache interessanter. Also dass wir eben nicht sie quasi nur als Wrack wahrnehmen, sondern sehen können, wie das passieren kann, dass du in dem Moment einfach dich selbst anschaust und sagst, ich glaube, mein Leben ist nicht in Ordnung, so wie es ist. Und was den Film auch trägt für mich, ist, dass diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Ehemann sehr überzeugend ist. Also das ist nicht so, wie man es, finde ich, doch auch in solchen Filmen häufiger mal sieht, dass dann in diesem Moment, wo quasi die Ehe eben dadurch, dass einer aussteigt und der andere nicht, so auf die Probe gesteckt wird, dass du dann quasi nur noch die Scherben siehst, sondern du kannst sehen, warum die ein Paar sind. Du kannst sehen, was es ist, was die verbindet und so. Und also ich finde, der Film ist...
Ist das dann nur ein Film zwischen den beiden, oder?
Nee, also es gibt eben quasi entstehen eben Komplikationen bei ihr bei der Arbeit. Sie fängt dann auch an, so mit anonymen Alkoholiker oder sowas, dann trifft sie neue Leute, also sie entwickelt sich in der Hinsicht auch ein bisschen, da sie eben ihre Perspektive eine andere wird. Sie unternimmt auch so eine kleine, Konfrontation mit ihrer Vergangenheit, was ihre Familie angeht und sowas. Also wir sehen schon auch noch ein paar andere Sachen, aber ich würde schon sagen, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann ist so ein bisschen das Herz des Filmes, finde ich. Auch das, was für uns als Zuschauer schwierig ist, weil wir da mit ihr leiden. Also, weil wir wie sie den Wert dieser Beziehung erkennen, aber gleichzeitig auch sehen, wie schwierig das ist, in dem Moment, wo sie eben ihr Leben ändern will.
Okay, aber es ist also nicht so wie so ein Kammerspiel oder Theaterstück oder so, dass nur eben diese zwei und reden.
Nee, das nicht. Also, okay. Das nicht. Okay. Also, wir folgen ihr vor allen Dingen. Also, sie ist unsere zentrale Figur und, ihr Konflikt wird im Prinzip uns gezeigt.
Ah, okay.
Aber ohne eben, also sie spielt, Mary Elizabeth Winstead spielt unwahrscheinlich gut auch die betrunkenen Ausfälle und so weiter. Aber der Film ist eben nicht so, wie das dann häufig ist, dass eben das alles so ausgewalkt wird, dass du quasi dieses Wort Problemfilm eben so mit dir rumträgst und denkst, ach, sowas kann ich nicht anschauen oder hab auf jeden Fall keine Lust dafür, ins Kino zu gehen. So ist es nicht. Du siehst das Problem, aber es ist nie so... so stark Problemfilm, dass du aufhörst, dich tatsächlich für die Person zu interessieren.
Also es unterhält auch.
Hier steht, es sei auch lustig.
Ja, ist auch lustig. Also, okay. Es ist eben durchaus auch so, dass wir schon auch sehen, also einerseits, während sie eben noch trinkt und so weiter, dass wir schon sehen, dass natürlich der Übergang da ein fließender ist von es passieren lustige Dinge und so weiter und dann eben auch nicht mehr so lustige Dinge. Aber auch dann später in quasi ihrem Kampf was zu verändern, in ihrem Leben passieren Dinge, die sehr lustig sind. Also es ist, ja.
Ich habe hier gerade ein so ein Zitat gelesen und wollte schon direkt lachen. Sie wird gefragt, ob das Pot sei und antwortet, sehe ich aus wie ein Hippie? Das ist Crack. Das ist doch irgendwie... Also,
Ja, das ist ein bisschen taken out of context.
Ja, da habt ihr es nur gerade gelesen und fand es lustig.
Ja, also ich finde, es ein guter Film. Ich gebe 8 Punkte. Und also wenn man... ich weiß nicht, es ist nicht die klassische Art Film, für die man ins Kino gehen muss. Aber wer auch nur im Entferntesten dieses Genre so ertragen kann und davon gerne eine ganz gute Variante sehen würde, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn es irgendwo kommt oder... DVD oder
so. Hast du schon Punkte gegeben?
8 Punkte.
In diesem Moment gerade.
Ja. Und ich muss sagen, das hat meine Meinung zu Mary Elizabeth Winstead ein bisschen, entscheidend verändert, weil für mich ist sie in Scott Pilgrim, ist sie eigentlich die Schwachstelle. Ich habe ja damals lang darüber geredet, dass ich sie überhaupt nicht liebenswert finde und nicht verstehen kann, was sie das soll. Und dass sie, ja, das ist das Wichtigste. Und dass sie, sie ist hier ein bisschen,
Erwachsene.
Ja, naja, es geht hier nicht so gut, ja. Also es ist jetzt nicht so. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es das entscheidend ist, weder im einen noch im anderen Film. Aber ich fand eben sie in Scott Pilgrim fand ich die Figur nicht gut und in The Thing, gut, in The Thing gibt's nicht sehr viel, was sich insgesamt irgendwie als gut bezeichnen würde. Aber hier fand ich sie wirklich sehr, sehr gut.
Mich, ganz ehrlich, mich hat in Scott Pilgrim schon auch ihre Frisur geärgert. Also, das fand ich einfach auch nicht liebenswerte Frisur.
Ich fand die Frisur total okay.
Na gut.
Okay.
Stefan, wie geht's weiter?
8 Punkte. Jetzt gehen wir alle 3 eine kurze Pause. Der Christoph wird eine Dreiviertelstunde über Filme erzählen, die er alle gesehen hat.
Wir ziehen das Konzert vor.
Ich habe wieder alles durcheinander gebracht.
Ich habe auch einen Überraschungsfilm tatsächlich.
Ja. Ach, da kannst du aber jetzt nicht drüber reden. Tut mir leid.
Tja, der Überraschungsfilm doch, wird
lass mich doch über seine Überraschungsfilm.
Ich habe nämlich, ich war in, wie heißt diese zerstörte?
Du bringst mir das Konzept.
Christchurch, das macht mir nichts.
Ach so.
In Christchurch, die letzte Stadt, in der ich war in Neuseeland, waren wir auf dem Zeltplatz und haben da aber in so einer Cabin geschlafen, weil es schon viel zu kalt war zum Zelten. Und auf jeden Fall hatten die auch ein Kino dort, so mit Beamer und so. Also so wie E-Kinos, die kleinsten Kinos. Aber es war schon Kino-Atmosphäre. Also es war nicht so, wir setzen uns vom Fernseher, sondern es war schon schön, große Leinwand, echte Kinosessen und so. Es war echt Kino. Ich habe mich richtig gefreut. Oh, geil, endlich mal wieder Kino nach so und so vielen Wochen. Was für ein Film läuft denn? Ja, Rise of the Planet of the Apes. Ja, super. Theresa hat es noch nicht gesehen. Toller Film, kann ich immer wieder anschauen. Dann sitzen wir da drin und der Film geht los. Und es war halt nicht Rise of the Planet of the Apes. Geht los mit so einem Alien, der sich in Wasserfall runterstürzt. Und ich dachte, den kenne ich, kommt überhaupt nicht bekannt vor. Und ging immer so weiter. Und
stimmt,
dann,
du lagst ja im Koma.
Und dann tauchte irgendwann Michael Fassbender auf. Und dann schwante mir schon so, was kommt. Und das war halt
Prometheus. Hat alte Filme geguckt.
Genau, hat alte Filme geguckt. Und es war halt Prometheus, dieser Alien-Prequel-Film.
Rise of the Planet of the Apes war noch älter gewesen, oder?
Nein, ich meine, Michael Fassbender hat in der Szene, wo er auftaucht, genau, alte Filme geschaut.
Ja. Und dann habe ich eben diesen Prometheus, aber den habt ihr alle schon ausführlich besprochen.
Das war quasi ein Überraschungsfilm, weil die Leute dich einfach angelogen haben.
Richtig, das sieht doch gut aus. Das wäre doch das falsche Film gesagt.
Der das wäre doch eigentlich haben die auch
da noch,
schön.
Haben die da noch was Erklärendes zu gesagt, warum nicht der Film
kommt? Nee, ich hab am nächsten Tag habe ich dann bin wieder zu dem Typ zur Rezeption gegangen, ja, was für ein Film kommt denn heute? Und da hat er nachgeguckt, ja, heute kommt ein neuseeländischer Film, der heißt, ich hab's vergessen, ein ganz großer neuseeländischer Film mit lauter Maoris drin, die ganz fürchterliches Englisch sprechen. Und da habe ich gesagt, ja, weil gestern kam nämlich nicht der Rise of the Planet. Und er hat nochmal nachgeguckt, doch. Und dann hat er geguckt, doch. Nee, wie sagst du denn? Es war Prometheus. Oh, da wurde er falsch eingelegt. Es war ein anderer, der den eingelegt hat. Kann man nichts machen.
Ah ja. Vorführer-Fail.
Ja, aber den Prometheus-Film, ja, war halt, also ich fand ihn gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Ich hatte irgendwie Schlimmeres erwartet. Das Einzige, was mich so geärgert hat, war dieser kreationistische Ansatz.
Tja.
So, wir sind Geschöpfe von...
Geschöpfe wie Schokolade.
Außerirdische Geschöpfe und, ich weiß nicht, es ging mir nicht runter. Es war mir zu religiös alles.
Tja, ich weiß nicht, irgendwie sind bei uns im Podcast so die ganz starken Meinungen zu Prometheus gar nicht vorhanden, oder?
Naja, ich hatte mich damals nur geärgert, reißt halt Fragen ohne Ende auf und weigert sich am Ende, sie zu beantworten.
Aber wir waren alle in so einem Spektrum...
Ich finde, religiös werden die alle beantwortet.
Aber wir waren so in so einem Spektrum zwischen, naja, und ganz okay oder was auch immer, aber irgendwie das, was man in der Presse gehört hat, also die Erwartung so, vorher, Scheiße. Eben, boah, das wird das Jahrhundertwerk und dann der große Absturz, die Apokalypse, also beides war bei uns nicht so richtig.
Ich fand es als Science-Fiction-Film war es ganz solide, also
ja.
Ganz okay. Und es waren noch mehr Aliens drin, als ich erwartet hatte, also wenigstens Facehugger.
Aber also für mich ist jetzt auch im Rückblick, wenn ich zurückschaue, mal den ganzen Hype abgezogen und ich das einfach nur, weil ich für mich war es einfach kein Alien-Film. Und wenn ich einfach sage, okay, Science-Fiction-Film, dann würde ich halt immer noch sagen, okay, aber Moon ist es nicht. Ja? Also nee, das ist halt so,
genau.
Ja, dann ist es okay, aber ja.
Ja, genau. Das stimmt, Moon ist es nicht. Recht.
Hat jemand von euch schon Oblivion gesehen oder hat jemand vor, mit reinzukommen?
Ich habe vor, da reinzugehen, hätte ich gesagt.
Ja, ich also, ich finde es halt spannend. Wisst ihr, ob das irgendwie Scientology Unsinn ist oder ist es ist nur eher zufällig der Hauptdarsteller? Ist jetzt Tom Cruise, also oder?
Ja, ich habe nichts Scientology-Connectedes gehört.
Ich bin irgendwie so postapokalyptisch.
Also ich habe nichts dergleichen. Okay. Ich habe ein paar.
Der Plot-Twist hinten gelesen, raus aber soll extrem durchsichtig und gähn sein, aber. Die Reviews geben da auch schon genug Hinweise, dass man sich den Rest denken kann. Und so ungefähr soll es dann auch kommen. Aber sehen will ich es trotzdem, weil die auch sagen alle, dass es extrem bildgewaltig sein soll. So ähnlich wie bei Prometheus auch, dass du am Ende rauskommst und sagst, Story ist vielleicht nicht der Knaller, aber es ist ein Science-Fiction-Film, der wirklich toll aussehen soll.
Ja, warum nicht?
Stefan, wie geht's weiter?
Wir reden jetzt über das Konzert.
Konzert.
Wie viel Punkte hast du Prometheus gegeben?
Och.
Ja. Das schreiben wir so auf die Sache.
6,5 oder so.
Christoph gibt Och.
Och, 6,5. So.
Lieber war ein bisschen abgestoßen schon von den Facehuggern.
Hat die schon Alien-Film gesehen?
Viel, nee, das war ihr erster.
Theresa.
Also,
und dann diese Operation, die an ihr selbst stattfindet, von der einen, ist schon heftig.
Ich nehme an, zu einem weiteren wird die Theresa sich nicht überreden lassen, einem weiteren Alien-Film.
Zu einem, der wirklich gruselig ist.
Genau.
Wo die Aliens dann auch wirklich von allein aus der Brust rausbrechen.
Ja, das kommt halt mal Aliens
vor. Jeez.
Gut, also.
Okay.
Konzert. Letzte Woche, wir rechnen das jetzt nicht wieder aus.
Was?
Achso, wir rechnen das nicht sonst immer aus.
152 Tage nach Bobs Geburtstag, ach, keine Ahnung.
Also Prinzessin Hans war da.
Mit der
C geschrieben.
Oh Mann. Seit Wochen und Monaten schreibe ich überall C und trotzdem habt ihr dann alle mit Z. Also Prinzessin Hans,
das in der Küche und haben uns geeinigt auf Z und dann war's das.
Ja, wird stimmen.
Das heißt, Hans und Jörg waren hier und haben für uns gespielt.
Die Hütte war voll.
Und die Hütte war voll.
Richtig voll. Wie viele Leute hast du hinterher gezählt?
Also ich glaube, uns alle mitgezählt, 36 Leute.
Inklusive Band und
alle. Ja gut, die Band waren ja nur zwei, aber alle mitgezählt. Ich zähle immer alle mit.
Weil die atmen ja auch Luft und heizen die Bude auf.
Was war so warm?
Na, aber dankenswerterweise hat Hans ja immer mal das Fenster aufgerissen.
Immer machen werden, ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Weil da draußen stellt es eh niemand.
Ja gut, wie auch immer. Also es war ein wirklich beeindruckendes Konzert. Man hat ein paar Mal in überraschte Gesichter geschaut. Bei einigen unserer Gäste hatte man das Gefühl, dass sie vielleicht vorher die Videos nicht angeklickt haben und nicht so richtig wussten, worauf sie sich eingelassen haben.
Wir werden mal ein Bild auf unsere Seite stellen.
Aber
die Claudia hat ganz viele Bilder bei Sneakpot Facebook.
Genau.
Oder du hast bei der Claudia die verlinkt.
Ja, wir haben das irgendwie noch so. Man kann das da anschauen.
Auf Seite gelandet.
Aber je länger das voranschritt, wenn man dann so in die Gesichter geschaut hat, hat man eigentlich mehrheitlich Lächeln gesehen. Also die Leute so am Anfang so, was passiert hier?
Aber es ging ja schon gleich so zum Lächeln los. Also schon seine erste Tanzeinlage. Hans' erste Tanzeinlage war.
Ja, man muss vielleicht erwähnen, Hans ist ein Mann, wie der Name schon sagt. Und er hatte aber ein Frauenkleid an und war auch geschminkt.
Ja, das haben wir alles schon im Vorfeld. Das haben wir schon bei den Einladungen immer wieder erwähnt, dass das so passieren wird. Aber
er hatte schwarze Kontaktlinsen drin.
Ja, das war gerade so.
Das war ein bisschen unheimlich, das stimmt.
Und er ist ziemlich behaart. Also er ist relativ
schon
auch bullig und behaart. Also
nicht die Art Mann, die man sonst im Frauenkleid erwarten würde.
Ja, und auch nicht die Art Drag, die man normalerweise kennt. Also ich meine,
kann ja schon durchaus sein, dass so ein Mann dann auch, aber dann halt fertig, so mit Perücke und allem und direkt so rasiert.
Ich glaube aber, unser Problem ist, dass wir auch erst so Film- und Fernsehen generierte, klischeebeladene Vorstellungen von Drag haben. Das ist auch Teil unseres Problems, glaube ich.
Ja gut, aber
dieser Ansatz, dass man sagt, ist nicht so, wie es Drag normal ist. Okay, ja, das ist halt so,
wie wir es kennen.
Aber ich fand, musikalisch hat sich halt sehr schnell rausgestellt, schon im ersten Lied, dass es fantastisch hier reinpasst. Also es ging ja so ein bisschen chansonesk los. Ja.
Genau.
Und wurde dann zum Teil ein bisschen schriller auch. Aber
sein Hip-Hop nur war
ganz groß. Alles sehr passend hier rein. Ich hatte nur ein bisschen Angst, als er sich aufs Fensterbrett gesetzt hat. Wie erklären wir das, wenn der rausfällt und auf der Straße liegt? Will die Polizei wissen, warum hier oben 35 Leute und da unten ein Mann in Frauenkleidern liegt? Na gut, ist ja nicht passiert zum Glück.
Nein, aber musikalisch wirklich beeindruckende Stimme. Ohne Mikrofon hier in der Hütte problemlos alles an die Wand geschmettert. Genau, ich meine, der Raum ist ja sehr klein. Es geht natürlich problemlos ohne Verstärker, aber man muss ja dann auch auf so Effekte wie Hall und so weiter, die es einem vielleicht ein bisschen einfacher machen, verzichten und das scheint ja alles nicht zu brauchen.
Ganz toll. Wir wollen ja auch erwähnen, dass Jörg das Musical Mastermind ist, ne? Also der zweite Mann, der zwar nicht so laut ist und nicht so auffällig und sowas, aber man sollte hier nicht so davon reden, als ob Hans alleine Prinzessin Hans
stimmt.
ist.
Mhm. Ja. Ja. Jörg hat sich, das war auch, wir hatten am Anfang so ein bisschen Terminschwierigkeiten. Die Gäste drohten hier zu sein, bevor die Band hier ist.
Es war so,
ein Gast zumindest, hat es vorher geschafft.
So.
Und wir dachten immer noch so, oh Gott, der Soundcheck ist noch nicht durch. Und dann kommen sie durch die Tür, stellen ein Keyboard hin, fertig.
Sollen wir Tranhilfen noch unter?
Ein Stecker in die Steckdose. Bing! Das Keyboard gibt Geräusche von sich, alles klar, Soundcheck beendet. Das habe ich hier so. Gut, okay, dann können wir aufhören, Stress zu machen.
Ja. Dann mit seiner Säge.
Genau, er hat eine Säge, aber die musste nicht gesoundcheckt werden, die funktioniert immer.
Ja, krasser Sound.
Ja.
Habt ihr schon mal eine singende Säge irgendwo?
Ja, bei Prinzessin Hans im Internet, ja?
Ja, gut.
Und auf der CD.
Ich glaube, ich habe das mal irgendwo auf so einem Jahrmarkt oder so, ja, genau. Hab ich sowas mal gehört, aber.
Aber so. Also das er hat so das gesehen und so gehört geil, und in echt schon so dreht er hier oder biegt da ein bisschen.
Ja.
Also es war wirklich toll.
Diese singende Säge passt in diesem Song natürlich auch voll zum Inhalt. Also das ist ganz toll gemacht.
Also wir hatten großen Spaß.
Und Christoph hatte wieder ein wieder Solo.
Einiges an Alkohol geflossen. Ja, der Christoph hat mich gerettet. Ich sollte erst da irgendwie die
masochistischen Part übernehmen.
Das Hans vornehmen, aber auf sowas stehe ich wirklich nicht.
Den sadistischen also, Part, ja.
Er wollte Schmerzen bereitet kriegen und er hat gesagt, weil Schmerzensschreie simulieren, das kann er, aber das klingt anders. Er will echte Schmerzensschreie in sein Lied einbauen. Deswegen musste ich ihm dann im richtigen Moment schmerzen. Es war aber nicht schwer, weil er so viel Haare am Rücken hatte, die ich einfach nur gepackt habe und gedreht habe. Schon mal den Rücken epiliert habe. Da wusste ich genau, welche Stellen dem Stefan immer besonders wehgetan haben. Und einfach da Haare gedreht.
Sehr schön.
Du warst also auf eine perfide Weise auch noch sehr effizient.
Ja.
Verstehe.
Er hat ein bisschen gelitten.
Ja, ich habe in dem Augenblick abgewaschen und habe dann nur Schreie gehört und immer so umgedreht. Jetzt geht das los. Okay.
Es war schön, dass wir wieder ein paar Hörer hier hatten.
Ja.
Oh ja. Ja. Und ja, sehr gelungene Aktion. Und wenn ihr nicht dabei wart, dann könnt ihr natürlich immer noch die CD von Prinzessin Hans kaufen. Die heißt Because You Wouldn't Play Tennis with Freddy.
So ist es.
Und wenn ihr Prinzessin Hans in der Pink Bar erleben wollt, vielleicht kommen sie wieder.
Wer weiß.
Irgendwann.
Ja. Also, leider wird es diesmal keine Aufnahme hinten dran geben, weil ich es einfach verkackt habe, das Aufnahmegerät anzuschauen.
Wir sind ja noch neu in diesem Aufnahmegeschäft.
Das Gerät haben wir auch ganz neu. Jetzt
zweimal drücken muss.
Ich habe tatsächlich in der zweiten Hälfte des Konzerts gesehen, dass das Aufnahmegerät da oben steht und habe mich gefreut. Dachte so, oh cool, die nehmen was auf.
Ja, nein, ja scheiße was.
Tun sie nicht.
Tja.
Ja, doof.
Also wir haben es versucht, aber es ist kläglich gescheitert. Schön, wie du auch zwischendurch noch darauf bestanden hast, dass nicht das eine Wasserglas vor das Aufnahmegerät gestellt wird, weil das ja die Aufnahme versauen könnte im Nachhinein. Ja, Mai, dieses Wasserglas halt dahingestellt.
Das Aufnahmegerät ins Wasserglas gestellt, wäre alles egal gewesen. Scheiße,
sehr gut.
Tja, nun ja, Pech gehabt.
Ja.
Wäre so ohnehin wegen GEMA und so schwierig gewesen, weil wir nicht genau wissen, ob wir das überhaupt hätten ausstrahlen dürfen. Aber es hätte uns trotzdem gefreut, wenn wir eine Aufnahme davon gehabt hätten, mal unabhängig davon.
Ja. Ein Bootleg, den hätten wir dann irgendwann an Sammler verkaufen können.
Genau, aber auch das wird nicht passieren.
Nein.
Ja. Gut, die Fotos, vielleicht verlinken wir die nochmal oder ihr müsst uns einfach mal bei Facebook liken und dann könnt ihr die da anschauen. So ist es.
Was haben wir noch, Stefan?
Jetzt kommen wir wieder zurück ein bisschen zum Thema Film.
Genau. Jetzt kommt Christophs große Filmtour.
Oh, Filmtour.
Nee, eigentlich warst du ja irgendwie down under.
Oder soll ich jetzt mal mit Urlaub reden?
Mama, du warst in Neuseeland.
Genau, wir sind nach Neuseeland geflogen, also Flitterwochen. 3 Wochen Neuseeland, da dann so von Ort zu Ort. In einem,
war das vorgeplant oder seid ihr einfach...
Nee, also ich hatte mir vorher... Ich weiß nicht, warum das bei Neuseeland gerade so ist. Bei Neuseeland ist es so, dass einem alle mit den Leuten, die da schon waren, Tipps geben, was man alles sehen muss und wie man es machen muss und so. Und das Problem ist nur, wenn du eben mit mehr als einem gesprochen hast, dann hast du eben verschiedene Routen, die du machen musst und kannst es dann halt nicht mehr so machen, wie einer das macht. Das heißt, du triffst dann eh wieder eigene Entscheidungen. Und,
verdammt.
Aber du hast dann so im Hinterkopf so, das haben mehrere gesagt, ist total gut, muss man wohl hin. Dann kann es natürlich sein, dass da gerade scheiß Unwetter ist und man es sich trotzdem nicht anschaut. Ja? Und so war das dann auch, als wir in Auckland, was ja ganz im Norden ist, ankamen, war grauenhaftes Wetter. Und deswegen haben wir da dann zum Beispiel schon gleich die Entscheidung getroffen, wir fahren nicht nach Norden oder nicht wesentlich. Also wir sind dann ein paar zig Kilometer, aber es hat keinen Sinn gehabt. Dann sind wir nach Süden gefahren, da war das Wetter sofort besser. Also war halt so eine regionale Sache. Und wir haben tatsächlich immer so für den nächsten Tag entschieden, so. Schauen, wo fahren wir denn hin? Und haben wir geguckt, ja, wie weit kommen wir denn etwa? Und wo wollen wir, in welche Richtung wollen wir etwa?
Da ein Auto gemietet?
Oder? Ja, Auto hatten wir gemietet, genau. Und, haben wir meistens so Backpacker, Unterkünften geschlafen. In Doppelzimmer, wo manchmal ein Bad mit dabei ist, aber manchmal musst du dann auch so Gemeinschaftsbad nehmen, das ist Gemeinschaftsküche und sowas. Sehr unterschiedlich, manchmal sehr große Unterkünfte, die eher so wie ein Hotel wirken, zum Teil auch in alten Hotels, zum Teil aber auch, und das sind so die ganz positiven Erlebnisse gewesen, in Nelson zum Beispiel, ganz im Norden der Südinsel, da hat man so bei einer Familie gewohnt, es war dann fast wie ein, das nennt sich Homestay, glaube ich, ist eigentlich eine andere Kategorie, aber es war als Backpacker ausgezeichnet, wir kamen dahin und da hieß es so, nee, wir haben kein Doppelzimmer. Wir haben nur ein Einzelzimmer mit einem großen Bett. Wollt ihr euch das anschauen? Dann haben wir uns das angeschaut. Es war total süß. Es war ein ganz gemütliches Wohnzimmer und da war am Wohnzimmer war so ein Vorhang. Und der wurde dann so weggemacht und da konnte man also vom Vorhang so in so ein, ja, es war wie so eine Veranda. Und es war, hat gerade so das Doppel, also so ein 1,40er Bett reingepasst oder vielleicht war es noch ein 1,20er Bett und nicht viel mehr und total liebevoll eingerichtet. Aber du warst so eigentlich in so einem Separé des Wohnzimmers. Hinterm Vorhang, es war dann auch noch eine Glastür, die hatte ich gar nicht erst gesehen, aber es war total schön. Da haben wir dann entschieden, okay, hier bleiben wir einfach noch 2 Tage und sind wir einfach dann noch länger geblieben. Und so sind wir so durch das Land getrieben und haben uns so heiße Quellen angeschaut und sind da bei Mount Doom so Herr der Ringe mäßig rumgestiefelt mit Busladungen, die hinter uns ausgekotzt wurden und die ich dann totrennen. Völlig absurd, viel schlimmer als bei Ben Nevis. Da war das ähnlich, das ähnliche nicht. Oder da war es wirklich so, da hieß es, also bei diesem Mount Tongariro heißt der, da ist ein Parkplatz und der wird aber so, der wird irgendwann morgens dann geschlossen, wenn er voll ist, das sind nämlich nur 60 Plätze und ab da muss man dann einen Bus-Shuttle nehmen und das kostet irgendwie, keine Ahnung, $100. Das kostet alles $100 immer. Und
was?
Ja, das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir gefragt, ja, und bis wie viel Uhr muss man dann da sein? Ja, so, also bis 6 sollte der schon da sein.
Was? Bis 6 Uhr morgens?
Ja. Vielleicht auch 6.30 Uhr, wenn ihr Glück habt. Okay, wir haben bei einem Zeltplatz in der Nähe geschlafen, sehr spartanisch, wo lustige Warnschilder sind, was man machen muss, wenn ein Lahar vorbeikommt.
Ein was?
Ein Lahar, das ist so ein vulkanischer Schlammstrom.
Ja, ich dachte, jetzt irgendein so mythisches Fabelwesen, was einen tötet oder so.
Nee, die sind total auf Vulkanismus eingestellt.
Was? Und das ist wie so auf Island, wo sie die Kobolde doch
wirklich wahrhaftig ganz ernst gemeint. Und und dann sind wir morgens um 5 Uhr aufgestanden, haben unser Zelt abgebaut und sind da hingefahren und saßen da im Stockdunkeln auf diesem Parkplatz und dann liefen die Leute mit Stirnlampe los. Und dann haben wir gesagt, nee, also Leute, das kann doch nicht mehr ernst, da sieht doch gar nichts.
Ja, mit Stirnlampe schon.
Glaub ich, den Berg. Und wir haben erstmal gefrühstückt in Ruhe und ein bisschen gewartet und ein bisschen, und ich glaube um 6:30 sind wir los. Das war dann allerdings auch schön, so in der Dämmerung, ist gerade ja mit diesem Mount Doom, Mordor und so, muss ja schattig sein. Also es war schon cool dann. Aber da war der Parkplatz tatsächlich schon voll. Also es war wirklich tatsächlich.
Ja, die wollten dann vielleicht einfach nicht schon was sehen, sondern Vorsprung haben.
Wahrscheinlich. Ja. Und dann liefen wir los und nach einer halben Stunde kamen Busse an. Und zwar nicht nur einer. Ja. Und dann hunderte Leute an mir vorbei, die an mir vorbeirennen. Und dann ist auf halbem Weg so ein Klohäuschen, da stehen so ein Schlangenklohäuschen, mitten in so einer Steinwüste.
Da ist ja kein Baum, hinter dem du dich verstecken kannst.
Nee, nichts. Also völlig absurd. Aber sehr eindrucksvoll. Also wenn du auf dem Gipfel bist, dann qualmt so nicht rum, weil überall Schwefel austritt, wenn ich hinsetze, ist alles ganz warm und so. Also super aktiver Vulkanismus halt. Also
ja, und die mit ihrer Lampe losgelaufen, die hatten dann oben Sonnenaufgang oder so.
Ja,
also,
ja.
Du hättest doch hinterher ganz sauber. Also,
aber das ist schon ganz schön beknackt. Das ist schon sehr beknackt.
Und insgesamt halt auch sehr anstrengend. Also wir sind 7,5 Stunden gelaufen.
Wow. Im Arsch.
Ja. Wenn man sich so, also ich nehme das jetzt einfach mal aus meiner Reiseerfahrung, wenn man sich so keinen genauen Plan macht, wann man wo sein will und was man alles sehen muss und sich einfach so treiben lässt, dann ist man entweder, also so ging mir das immer, entweder viel zu schnell durchgehechtet und kommt dann irgendwo an und denkt sich, ups, ist ja noch x Tage übrig, oder aber man treibt irgendwo lang und dann lernt dann immer mehr, was man alles hätte machen müssen, wenn man mal nur vorher gelesen hätte. Und dann fehlt einem hinterher. Seid ihr da gut hingekommen?
Geht einigermaßen, weil es klar gibt es noch Dinge, die man hätte sehen können. Aber gerade auf der Südinsel ist es ja, da gibt es ja gar nicht so viele Straßen. Also auf der Südinsel stellt sich die Frage, fährst du rechts rum oder fährst du links rum?
Einmal pro Woche die Frage, oder wie?
Nee, also
ach so,
machst du die Tour
einmal so hier rum guckt, oder
das
so.
Ist einfach ein Kreis. Ja, okay. Machst du das gegen oder im Uhrzeigersinn? Also gibt es noch zwei Straßen, die quer durchgehen.
Wir schauen gerade auf Google Maps, wenn ihr das jetzt auch machen möchtet, dann könnt ihr nachvollziehen, was wir gerade sehen.
Im Norden ist es ein bisschen anders, aber nee, es ging eigentlich ganz gut. Also uns hat es ein bisschen geärgert, dass wir festgelegt waren mit der Fähre, die mussten wir nämlich vorher schon buchen.
Um auf die Nordinsel rüber zu wechseln.
Genau. Wollte unsere Autovermietung eben wissen, wann wir dann eben ein Auto, weil das zwei verschiedene Autos waren.
Ach so.
Und aber es hat gut gepasst. Also wir haben dann, auf der Südinsel haben wir dann schon so durchgerechnet, wie weit wir kommen. Und da haben wir überlegt, wie machen wir das mit Milford Sound. Das ist ja eins von Fjord, das ist so eins der großen touristischen Highlights auf Neuseeland, Neuseeland. Und da haben wir schon gemerkt, das ist ein bisschen schwierig, da muss man hinfahren, verliert man ziemlich viel Zeit, fährt man, glaube ich, 3 Stunden hin von der Straße. Also es sind 6 Stunden Fahrt, die einfach drauf sind, die ist eben nicht so in dem Kreis, den man da immer fährt. Und Abel Tasman, das ist so ein sehr schöner Nationalpark im Norden, wo man so wandern kann und so, das war auch sowas, da würden wir Zeit verlieren, weil da will man sich Zeit nehmen, wandern und so. Und da haben wir uns dann entschieden, okay, machen wir Abel Tasman oder machen wir Milford Sound, und haben uns dann für Milford Sound entschieden und haben da, da ist die Theresa irgendwie davon irgendwo gelesen, und es war genial. Normalerweise ist es nämlich so, da geht eine Straße hin, wahnsinnig enge Bergstraße, und es ist fürchterlich voll, weil da eben alle hinfahren, so dass sie eben da möglichst vormittags irgendwo ankommen, dann auf diese Schiffe gekarrt werden und dann rausfahren, so zwischen 1 und 3 Stunden fahren die ein bisschen auf dem Milford Sound rum, und dann fahren alle wieder zurück und stehen wieder im Stau alle zurück, so um 4 oder so. Ja? Und wir haben das so gemacht, wir sind hingefahren, dass wir um 4 dort waren, und sind dann auf so einen Overnight Cruise gegangen, also sind also um 4 aufs Schiff gegangen. Und das hat uns dann morgens wieder abgesetzt, und wir sind auf dem Schiff, haben wir eben eine Kajüte und haben ein schönes Abendessen gekriegt, und es war so richtig Honeymoon-mäßig. Super. Und dann abends noch Kajaken in so einer Bucht. Und
oh, cool.
War echt super, ja. Und aber das war auch mit eins der Highlights. Dann heiße Quellen ist natürlich ein Highlight. Du sitzt in einem Fluss, der total kalt ist, und es fließt in deinen Rücken ein Bach, der über 40 Grad hat. Das heißt, deine obere Körperhälfte ist ganz heiß und die untere ist ganz kalt. Sehr, sehr abgefahren. Auf der Nordinsel.
Yeah.
Und dann Christchurch, die letzte Stadt, die vor zwischen 1 und 2 Jahren von mehreren Erdbeben heimgesucht wurde und halt eingefallen ist. Also das war wirklich beeindruckend. Es war wie in einer Stadt nach der Zombie-Apokalypse. Also innerstädtische Wüste, Gegenden, abgesperrt, alles Mögliche vom Einsturz bedroht, es wird haufenweise abgerissen, Militär, was dich daran hindert, irgendwo reinzufahren, dann diese Schilder wirklich so restricted, so wie in Zombie-Filmen, also kannst du dir vorhin wie eine Zombie-Stadt.
Kann ich gerade mal auf die aktuelle Folge vom Holgi verweisen? In Vrind hat er gerade mit jemandem gesprochen, der lange über seinen Neuseeland-Aufenthalt irgendwie, der war da 3 Monate oder so am Stück, und war in Christchurch, allerdings vor dem Erdbeben.
Uh-huh.
Können Sie sich das mal vergleichs anhören, was du gerade erzählst?
Ja, auf jeden Fall. Nee, man merkt auch, dass da viele weggezogen sind, das ist einfach, also das ist eine tote Stadt. Also zum Teil kommt die wieder, die haben so ein wie so ein Einkaufszentrum. Und das haben sie aus lauter so Schiffcontainern gebaut, wo die zum Teil eben so Löcher reingeschweißt wurden, dass jetzt so Schaufenster sind. Da haben so Container übereinander gestapelt, ganz bunt und so, ganz schick, sieht ein bisschen aus wie Legoland. Klar, die haben schon Ideen, aber man merkt, die Stadt hat einfach total gelitten.
Aber hast du das Gefühl, dass die das wieder hin, dass die es wieder aufbauen, oder ist es eher so?
Es gibt vieles, was einfach nicht mehr aufzubauen ist. Also da wird wahnsinnig viel.
Ja, aber ich meine, hat man das Gefühl, dass die Stadt, dass es auch sein könnte, dass sie es irgendwann dran geben und sagen, wir bauen irgendwo anders was Neues?
Nee, die bauen die schon wieder auf. Allerdings die von jetzt, wo es aufgehört hat zu beben, aber das war, diese Diskussion war tatsächlich, weil das eben, ich glaube, irgendwie 2011 angefangen und hat halt ein Jahr lang immer weiter gebebt. Und dann sind die Leute eben irgendwann weggezogen und gesagt, das fällt hier nicht mehr auf. Ja. Das hat keinen Zweck. Aber jetzt geht's wohl wieder, weiß nicht, kann morgen wieder beben, ja? Weiß man ja nicht.
Ja, gut. In L.A. warten die Leute schon seit Jahrzehnten drauf, dass es knallt.
Ja. Ja, dann sind wir nach Fidschi gefahren. Bisschen geflogen.
Und das ist eine weite Tour, oder?
Im Kajak.
Ganz weit, genau. Drei Stunden Flug. Also das ist so wie, das ist so das Mallorca Neuseelands. Und wir waren irgendwie morgens...
Ist das dann wirklich so, dass man da Australier trifft? Oder
Neuseeländer? Man trifft dort Norweger in rauen Mengen.
Was? Okay.
Ja, ist doch wirklich Wahnsinn. Und Schweizer. Also halt die Geld haben.
Ja. Die Norweger fliegen überall hin, weil sie das Gefühl haben, dass es dort so billig ist, genau, im Vergleich zu Hause. Ja, ja.
Und das machen sie auch mit Deutschland.
Fidschi ist super beeindruckend. Erstmal die Leute, total deutsch. Also das ist super pünktlich in allem. Also sowas von pünktlich und bürokratisch. Und ich fand die super, ja. Hätte ich nie erwartet.
Ja, ich auch nicht.
Ja, sonst, wir waren da auf so einer kleinen Insel. Nicht so klein wie ursprünglich gedacht, weil das Hotel kam irgendwie mit den Aufräumarbeiten vom Hurricane nicht hinterher. Sonst wären wir auf so einer ganz winzigen gewesen, wo man so in 10 Minuten außen rumlaufen kann. Wir hatten dann alle mit so einem Berg drauf, wo man auch so ein bisschen...
Ist doch ein Taifun in dem Ozean.
Mag sein. Nee, die haben auch so Hurricane genannt. Ja.
Ich glaube, Hurricane ist nur im Atlantik, oder?
Das war, glaube ich, eh nur ein Tropensturm. Und ja, und ist halt Südseeparadies, also mit fantastischen Korallen vor der Tür. So in meinem Geologiestudium, ich glaube, der war ja zum Teil mit dabei, wurden wir halt an so zum Schnorcheln an so Spots gefahren mit dem Boot, wo man dann so drei verschiedene Korallen sieht. Und hier war es halt so, du hattest alle auf einem Fleck und also es war einfach gigantisch.
Und bunte, geringelte Seeschlangen?
Bunte Fischschwärme, mit denen du mitschwimmst, die sich überhaupt nicht an dir stören. Und dann letzter Schnorcheltag von mir, bin ich zur anderen Insel rüber gekajakt, weil da Haie sein sollten und die wollte ich mir eben angucken, schnorchelnderweise. Also waren eben so kleine Riffhaie und so. Und als ich da ankomme, springen gerade ein paar, ich glaube, es war so Australier, ja, es waren Australier, springen aus dem Wasser. Und ich so, was, ist denn da Hai? Ich war schon auf dem Weg rein. Ne? Ja. So, nee, eine Seeschlange. So, ah, okay. Ich guck mir das dann mal vom Boot an. Ja, also eine Seeschlange hatten wir.
Die ist dann giftig, oder wie?
Es war so eine giftige, so eine schwarz-weiß-geringe.
So eine ganz böse.
Ist dann ganz böse. Da wurde uns auch, am Anfang wurde uns so eine Insel gezeigt, so am Horizont, so eine kleine Insel. Ja, da dürft ihr nicht hin kajaken. Wurde uns aber nicht gesagt, warum. Und dann habe ich später mich mit einem Einheimischen, der mit mir so ein Island-Tracking-Tour gemacht hat, zu der sich kein anderer gemeldet hat, deswegen waren nur wir beide unterwegs. Er mit einer Machete vorne auch weggeschlagen hat. Und ich dann hinterher, wo ich auch dachte so, ah, das hat man ja auch häufiger gehört. Aber er hat mich nicht gefressen, er war ganz nett, war ein Student. Der das einfach als Ferienjob gemacht hat. Und der hat mir erzählt...
Da gibt's auch irgendwie so eine, die Universität da unten, gell? Die über 15 Inseln verteilt und so.
Kann sein, ja.
Ehemalige Arbeitskollegen.
Das war ja eine hochrentable Tour für ihn mit einem.
Das war eh im Begriff. Und der hat mir dann erzählt, ja, auf dieser Insel gibt es eben Seeschlangen reichlich. Und da habe ich so gefragt, ja, und kommen die auch manchmal so an unsere Strand? Nee, ach, alle paar Monate mal eine. Ja, sehr herrlich. Und am nächsten Tag war die halt da, gell?
So, super. Alle paar Monate mal eine und die tötet allerhöchstens drei Leute, bevor sie wieder geht. Super.
Genau, aber sonst war es von den Kakerlaken abgesehen, wirklich widerlich große Kakerlaken im Bad. Wir hatten
so kein Foto gemacht.
Was heißt wie groß so?
Ja, so wie unsere.
Also so lang wie deine wie dein Daumenfinger, komplett.
Eher so lang wie mein Zeigefinger.
Ach du Scheiße.
Ja, also das ist wie dein Daumen, Bob.
Aber so, also, ja. Aber so waren die auf Teneriffa auch. Ja. Ja.
Echt? Aber eben nicht so wie die, die man hier so in Mitteleuropa sieht.
So an die 10 Zentimeter.
Ja, genau. So, und so, dass man es halt mit dem Schuh nicht mehr totschlagen kann, weil die eben so...
Warum nicht?
Die sind so geil gefedert. Das ist so...
du musst nicht schlagen, du musst tatsächlich drauf treten, springen.
Ja, und nee, das geht nicht, weil die viel zu schnell sind. Die sind unglaublich schnell. Und wenn du sie in die Enge treibst, dann fliegen sie auch noch. Sie wackeln dann zwar so mit dem Hintern. Also die Viecher sind so gut angepasst, das ist der Hammer. Und wir haben dann alle Spalten in unserem Bad haben wir mit Panzertape abgeklebt. Das sah wirklich kurios aus. Das ganze Bad hat gestunken nach Panzertape. Und dann kam das Zimmermädchen, hat noch Gift gesprüht und so. Es hat einen Tag gewirkt, am übernächsten Tag war wieder eine Kakerlake da, saß dann an meiner Zahnbürste und so. Also wirklich, wo ich sage, das Vieh kann nur durch die Komposttoilette gekommen sein und es sitzt jetzt auf meiner Zahnbürste. Nicht so schön. Und dann haben wir die Tür zugemacht vom Bad und haben die Tür mit Panzertape abgeklebt.
Und hab das Bad nicht mehr benutzt.
Das Bad nicht mehr, das war, ich habe vorletzte Nacht haben wir auf den Strand gepisst.
Ich habe in Teneriffa auch das Bad dann nicht mehr benutzt. Ich bin, beziehungsweise, ich habe noch Zähne geputzt, habe ich noch im Bad und so. Ich bin aber nicht mehr auf die Toilette gegangen, sondern bin immer nur noch in Toiletten im Hotel gegangen, wo man weit viel Platz um sich rum hatte, damit man sie angerannt sehen kann und eventuell noch mit einem großen Sprung fliehen kann oder
so. Oh, da haben so ein paar nette Züricher kennengelernt und die haben uns am Anfang so beneidet, weil ihre Hütte eben kein Bad hatte und uns, die muss halt mit so einem Gemeinschaftsbad, wo immer das Licht an ist. Und wir hatten halt ein eigenes Bad und es hat sich aber dann irgendwann so gedreht, so wer wen beneidet.
Haben die keine Kakerlaken im Zimmer gehabt?
Nee, natürlich nicht. Also hat man immer nur ein Bad oder halt da, wo Essen ist. Naja. Aber sonst halt wunderschön. Südsee, Traum. Und absolut empfehlenswert. Da waren wir etwa.
Oben links, wenn ihr Fidschi euch aufmacht, oben links da auf dieser länglichen
Yasawa-Insel. Und dann sind wir zurückgeflogen über Korea mit Korean Air. Korean Air, absolute Empfehlung. Ich möchte nur noch mit Korean Air fliegen.
Innerhalb Europas ist es so schwierig.
Wir haben jetzt schon überlegt, weil wir nach Norwegen fliegen. Im August habe ich schon überlegt, ob wir vielleicht über Seoul nach Oslo fliegen sollten, damit wir mit Korean fliegen können.
Das ist ein bisschen teuer vielleicht.
Die fliegen sowohl Oslo als auch Frankfurt an, aber könnte ein bisschen teuer werden. Aber auch so dieses, ist einfach, ja gut, wir sind auch A380 geflogen, also diesen Riesenflieger, der einfach so toll ist.
Ist toll, ja.
Du hast wahnsinnig viel Platz nach oben, du hast gut, der Service ist einfach traumhaft bei Korean. Das Essen ist traumhaft. Die Bildschirme in diesem A380, das ist der Hammer. Das ist halt nicht mehr wie im Flugzeug auf so einem verwaschenen Bildschirm, so gestochen scharf auf einem relativ großen Bildschirm mit einer vernünftigen Menüführung. Ist einfach ein Traum. Ich habe
bei mir ist der Nachbarbildschirm immer abgestürzt. Da musste rebootet werden.
Echt? Ja. Das war auch nicht. Ich habe die 12 Stunden von Korea zurück keine Minute geschlafen. Ich habe einen Film nach dem anderen geschaut. Und Korea auch reisewert. Also nach Korea muss ich nochmal irgendwann. Waren wir ja nur einen, also wir kamen nachmittags an und mussten am nächsten frühen Nachmittag weiter. Also
macht man vielleicht nicht gerade, wenn der andere Koreaner gerade mit der Atomrakete auf Seoul zielt.
Die waren da völlig entspannt, die nehmen es überhaupt nicht ernst. Gar nicht.
Das war es genau zu dem Zeitpunkt, gell? Wo so,
ja, ja, genau. Und wir waren da total nah dran, ja, also 100 ja. Kilometer von der Grenze weg. Und so ein Flughafen ist ja auch theoretisch mal ein Ziel. Ne? Und wir hatten Glück, wir waren, unser Hotel war nicht, also erstmal hatten wir kein Hotel reserviert, weil unser Reiseveranstalter das verkackt hat. Aber Korean Air macht es halt möglich, so innerhalb von 2 Minuten, ja, kein Problem, ist zwar nicht, also sagen die natürlich nicht, aber es ist halt nicht ihre Schuld, aber trotzdem, ja, kein Problem, ja, wir haben, ja, ja, Hotel, ist es schlimm, wenn es nur 2 Bettzimmer ist und kein Doppelzimmer? Ja, also, ist so auf dem Niveau. Und dann wurden wir in die nahegelegene, oder halt über die Brücke in die Stadt gefahren, die da ist. Und es war halt so eine Trabantenstadt von Seoul, die nennt sich Incheon.
Und so wie Offenbach zu Frankfurt.
Genau, und so auf der Karte hatte ich mir das vorher mal angeschaut, das ist so wie Offenbach etwa, also so, ja, das ist halt so Trabantenvorstadt, so, ja. Und, dann kamen wir da an und da steht halt ein Hochhaus am anderen. So wie Frankfurt mal, ich weiß nicht, 10 oder so. Und, da waren wir schon sehr beeindruckt und dann standen wir im Aufzug mit dem Hotelmanager und da habe ich den mal gefragt, ja, wie viel Einwohner hat denn Incheon und so? Er meint, ja, das ist, das, was ich hier sehe, das ist ja nur das Neubaugebiet. Also Incheon selbst, das hat so 3 Millionen Einwohner. Ach, Scheiße. So, das ist so, sind so diese Größenordnung, ja? Ja. Und da habe ich gedacht, boah, wenn wir jetzt noch nach Seoul reinfahren könnten, das muss ja der Hammer sein. Und da habe ich gedacht, okay, hier muss ich nochmal her und so wahrscheinlich dann so Südkorea-Japan-Urlaub irgendwie sowas kombiniert. Also da haben wir echt einen Kulturschock gehabt. Und da ist halt alles anders. Da ist halt, du kriegst auf dem vorgeheizten Klo, kriegst halt den Arsch abgespritzt und so. Das ist ja, ganz genau. Normal.
Das hatte ich ja in Japan auch
ausprobiert. Genau, super. Und alles ist irgendwie, es fühlt sich einfach wirklich anders an.
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Ist nicht so wie, wenn du nach Amerika fliegst und so, da guckst du ja auch mal so ein bisschen, hier ist so ein bisschen uneuropäisch. In Korea ist es so, das ist wirklich ein Schock. Also es ist so alles anders. Wahnsinn. Also eine Kirche mit so Leuchtreklamen. So. Super. Nee, also Korea, absolut eine Reise wert und unbedingt mit Korean Air. Ja.
So.
Mein Fazit ist jetzt, Korea vielleicht irgendwann, Neuseeland nach wie vor. Ich glaube nicht, dass ich da in meinem Leben hinkomme, ehrlich gesagt.
Warum nicht?
Es ist extrem weit weg und alles, was ich von allen jeweils gehört habe, klingt wie eben eine kondensierte Version von Europa. Why should I do that?
Also wirklich so. Genau, das ist ja auch. Wir waren zum Beispiel in dieser Stadt Dunedin im Süden. Die fühlt sich halt original wie Glasgow oder Edinburgh an. Also die ist halt total schottisch. Also die kann nicht schottischer sein. Und da fragt man sich dann natürlich schon so, ist das sehr, sehr komisch und abgefahren, dass es hier so schottisch ist. Aber klar fragt man sich, da hätte ich nicht so weit reisen müssen dafür. Klar. Aber es ist ein schönes Land.
Gab's Malt?
Malt?
Whisky? Malt?
Malt Whisky, ja.
Ich habe auch Malt verstanden.
Ich auch.
Es gab, ja,
ne? Malt Whisky.
Tatsächlich, nördlich von Dunedin gibt's in einer auch sehr lustigen, es gibt ja so Mottostädte in Neuseeland, die sich so einer bestimmten Zeit verschreiben. Also es gibt zum Beispiel Napier, die sich so dem Art Deco verschreiben, also Anfang 20. Jahrhundert. Da sind dann die Häuser, sehen alle aus wie Art Deco Kulissen. Dann gibt es andere, die so auf Westernstadt, so Goldrauschmäßig, die haben halt eine Goldrauschgeschichte, aber da macht die Stadt dann eben auch so extrem auf Goldrausch. Und nördlich von Dunedin, in diesem schottischen Bereich gibt es eben auch so eine Stadt, die macht so auf 18. Jahrhundert, da sitzen dann Frauen und klöppeln, den ganzen Tag klöppeln.
Oh, das hat der Theresa bestimmt gefallen. Ja,
das war super. Und da hatten wir auch so eine Malt-Dings.
Hast du probiert?
Nee, habe ich nicht. Das ist unbezahlbar. Alkohol ist unbezahlbar teuer in Neuseeland. Es macht überhaupt keinen Spaß.
Okay. Anmoderiert hatte dich der Stefan mit, jetzt kommt deine Filmtour.
Könnt ihr mir mal kurz sagen, was für Filme kommen? Ich weiß, ob ich...
Also einen Film hatte ich ja schon angesprochen, haben wir in Neuseeland gesehen. Alle anderen habe ich im Flugzeug eben gesehen.
Rat da mal die Liste schnell runter, nur mal was jetzt gleich kommt.
10 Years, Life of Pi.
10 Years?
Ja. Chasing Mavericks, Silver Linings Playbook, Django, Hobbit, Anna Karenina, The Master, Thieves, Dread und Cirque du Soleil.
Interessiert dich was davon?
Dread interessiert mich.
Ja, also ich fange mal mit Dread an.
Bitte.
Also Dread ist ja praktisch ein Remake oder Nachfolgefilm von diesem Judge Dread-Film mit Sylvester Stallone, den wir auch schon besprochen haben, den ich damals als erschreckend faschistoid bezeichnet habe, weil er genau das halt ist. Es handelt eben von einer Zukunft, wo die Exekutive eben auch die Judikative ist. Und auch die Legislative, bin ich gar nicht sicher. Nee, ich glaube das nicht. Aber eben, wo die Gewaltenteilung so ein bisschen aufgehoben ist und wo Leute eben direkt auf der Straße exekutiert werden für...
Na, oder
Belanglosigkeit noch.
Oder auch irgendwie anders verurteilt. Es wird das alles
Widerstand gegen Staatsgewalt exekutiert. Und das ist jetzt eben nicht mehr mit Sylvester Stallone, sondern mit
Carl Urban.
Total cool.
Total cool. Man sieht allerdings halt nie sein Gesicht oder das, eben immer nur den unteren Teil.
Ja, das ist ja nach allem, was ich gehört habe, der Fortschritt dieses Filmes. Dass der das endlich mal durchzieht. Während im alten Film es halt nicht ging mit Sylvester Stallone, dass man quasi den ganzen Film sein Gesicht nicht zu sehen bekommt, was ja so sein muss wohl.
Ja, eben.
Diesmal ist es wohl so.
Und der kriegt eben ein junges Medium zur Seite gestellt, die er beurteilen soll, ob sie das drauf hat, auch so ein Judge zu sein.
Das heißt Medium, die kann
so ein bisschen hellseherisch, okay. Genau. Und die kommen in so einen riesen Wohnkomplex, in dem, ich hab's vergessen, irgendwie so zigtausend, ich glaube 70.000 Menschen leben oder irgendwie sowas, also diese Größenordnung etwa. Also ein riesiges Wohnhochhaus und da herrscht eine Mafia-Bande, angeführt von der Dame, die hier an der Wand hängt.
Ich dachte von Bushido.
Die, wie heißt die? Healy oder so ähnlich? Ich meine die obere, oben rechts. Also die in Terminator, auch in diesem Terminator-Serie, die Connor gespielt hat. Und die echt fies ist. und die eben diesen Wohnkomplex abriegelt.
Das steht da leider nirgends.
Und dann eben praktisch ein Krieg gegen die beiden Judges vom Zaun.
Das ist, die sind einfach, das der ganze Film, die gehen da das hoch. Also man sieht genau. Das ja im Trailer im Grunde genau das.
Genau, die sind da drin, um mal wieder für Ordnung zu sorgen da drin, weil da schon lange keiner mehr drin war. Deswegen konnte diese Mafia-Organisation sich da auch so ausbreiten. Und um da mal irgendwie zwei Leute festzunehmen. Und das eskaliert eben extrem. Und dann zerlegen die das Ding.
Dann judgen sie sich da durch.
Dann judgen die sich da durch und versuchen im Endeffekt wirklich zu überleben erstmal. Also die sind erstmal die Gejagten. Und das ist echt spannend und echt gut. Und es sieht auch super aus. Gut gemacht. Also es ist eben, klar, sind auch immer noch diese bisschen problematische Gewalten-Nicht-Mehr-Teilung-Sache ist schon drin, klar. Aber es ist besser gemacht. Also es ist nicht so, dass ich mich hinterher so, letztes Mal war ich, also beim Sylvester Stallone-Film war ich so ein bisschen verstört am Ende, so, boah, ist das faschistisch. So, wie kann man das gut finden? Aber der ist so, ich finde, den kann man guten Gewissens gut finden. Das ist echt ein cooler Haut-drauf-Film. Und dieses Hochhaus, das ist halt innen hohl. Und die feuern dann halt so mit so Leuchtmunition so quer durch das...
Ja, das sieht man auch im Trailer schon.
Es sieht hammergeil aus. Also,
aber diese Waffe, die sie da benutzen, da habe ich im Trailer gedacht, okay, jetzt ist die andere Seite weg, das kann keiner überleben. Nee, ist der Film an der Stelle zu Ende?
Nee, die kommen da irgendwie raus, aber indem sie sich halt da aus der Schusslinie bringen. Aber das stimmt, da, okay. Die zerlegen das andere Stockwerk auf der anderen Seite total. Okay. Ja, nee, super Film.
Klingt gut. Ja. Genau das, was ich mir von dem Film erhofft hatte. Also,
es macht echt Spaß.
Also, auf jeden Fall noch anschauen.
Ja. Okay.
Dann könntest du noch Cirque du Soleil sagen, weil davon erwarte ich das Gegenteil. Und dann kann ich gehen.
Also Cirque du Soleil ist ja ein Film, das von mir eigentlich geschätzten James Cameron. Ich dachte, Avatar, vielleicht wird so ähnlich. War es auch irgendwie, aber dann irgendwie auch nicht. Also es ist halt, also ähnlich war, dass es eben um Bilder geht, ja. Um schöne, bunte Bilder. Aber es ist halt völlig übertrieben. Es handelt von einer Frau, die im Zirkus ist und da sieht, wie ein Trapezkünstler abstürzt und wie der Boden, wie die Manege plötzlich zu so einem Strudel wird, Sandstrudel, wo dieser Typ drin verschwindet. Und sie folgt ihm da und kommt dann in so eine Traum-Zirkuswelt und wo alles so, wo dauernd irgendwelche, wo immer Wasser und Sand, so mal Wasser und mal Sand sind und wo alles irgendwie in Bewegung ist. Es ist immer so ganz große Zirkus-Akrobaten. Ich kenne ja da diese Bezeichnungen nicht. So diese großen, wie diese Trapeze, die so aus Blech sind, so groß und die sich dann so drehen und so. Ich kenne das ja nicht.
Was?
Da gibt es so ein wie nennt sich das denn? Das ist eine Achse, die hängt irgendwo an der Decke rum. Ja. Und da ist praktisch wie so eine große Metallkonstruktion, so eine längliche dran, die sich dann so drehen kann um diese Achse.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Und vorne sind dann noch so Knüppel, wo man dann auch noch so sich drauf bewegen. Da kannst du dann so drauf laufen und ich weiß ja toll. Und große Schiffe, Präatenschiffe und also wahnsinnig viel so fürs Auge, aber eben so viel, dass es total nervt, und zwar schon frühzeitig nervt. Also es ist der ultra kitsch, es ist auch immer so kitschige Musik, also immer so Lorena McKennitt, aber noch schlimmer, oder so Enya, na, also Enya wäre nicht kitschig. Also
was?
Ja, genau, Enya ist nicht kitschig genug für den Film. Und es ist halt immer, ich mag ja Kitsch eigentlich, aber es ist so ein Kitsch-Overkill. Also unerträglich. Ich hab's auch irgendwann aus. Ich habe, glaube ich, 3/4 Stunde geschaut und gesagt, nee, das geht nicht mehr. Weil es ist, wiederholt sich ja doch immer. Synchronschwimmer, aber Männer halt, gell, die dann rauskommen und dann auch zu irgendwelchen Tieren transmorphieren und es ist so ätzend.
Also es gab ja, ich würde Cirque du Soleil gerne mal sehen, also live sehen. Mhm. Und ich habe auch mal im Fernsehen, da gab es ja auch mal irgendwie, konnte man sich irgendwie so eine Bühnenshow anschauen. Aber ich glaube, dass das sich nicht überträgt über die Leinwand so. Weil,
kann sein.
Weil das, im Fernsehen war es auch so, dass ich habe mir jetzt angeschaut und dachte mir, das ist bestimmt toll, wenn du dort bist und das erlebst, weil ich weiß, dass ich sowas mag, wenn ich dort sitze und wenn du die Atmosphäre hast und es passiert und sowas. Aber dich vor einen Bildschirm zu setzen oder vor eine Leinwand und dir dann anzuschauen, wie die irgendwie durchs Bild und, ja, und sowas.
Das Problem ist halt noch, dass eben wahnsinnig viel CGI ist. Mhm. Und klar siehst du die Akrobaten und siehst, dass das wahnsinnig schwer ist, was die machen, dass das eben nicht CGI ist. Aber durch diese ganze CGI-Umgebung, diese Farben und dieses Geblim-Blim und so, fehlt einem dann irgendwie...
Fällt das Spektakel weg
eigentlich. Ja, genau. Es berührt einen dann gar nicht mehr. Denkst du, ja, okay, das fällt da halt in dieses CGI-Loch am
Boden. Also das ist dann eben... Dann ist der Film in der Hinsicht eben das Gegenteil von dem, was Wim Wenders in dem Pina-Film gemacht hat, wo eben wirklich das, was die Tänzer machen, inszeniert wird und darauf kommt es an. Also klar benutzt er dann eben auch die Technik, um das in Szene zu setzen, aber es wird eben letztendlich bekommst du nur das, was sie können und zeigen und sowas. Und es wird dann nicht irgendwie noch was dazu animiert oder sowas.
Wahnsinnig viel Kitsch drumherum gebastelt. Das war furchtbar. Das war richtig schrecklich.
Ja.
Ich war mal bei einem von diesen, es gibt doch diese Dinner mit Zirkus-Elementen drin, was auch mit Cirque du Soleil mal in Zusammenarbeit irgendwie, was keine Ahnung, gemacht wurde. Das war hochgradig beeindruckend, das kann ich nachdrücklich empfehlen, falls das nochmal irgendwie...
So, Tigerpalast.
Ja, also im Tigerpalast
ist das ja
sowas, auch genau. Toll.
Witzig, man hat das, glaube ich, damals gemacht, oder als Koch.
Ja, stimmt.
Ja, aber da gibt es ja immer wieder unterschiedliche Zusammenstellungen. Ja. Und
nee, der hat das mit Cirque du Soleil gemacht,
glaube ich. Genau, okay.
Ja.
Ja, es gibt ja auch von, wer macht dieses Palazzo? Das ist irgendein anderer Koch, gell? Das ist auch witzig, Mann.
Oder ist das witzig, Mann?
Ja, ich meine nicht, dass das
keine Ahnung, ist. Jedenfalls gibt sowas.
Jedenfalls das mit Cirque du Soleil, da war ich damals mal gewesen.
CGI
ist ja unbestritten.
Das ist 15 Jahre her oder so, aber das habe ich immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung.
Ja.
Ja, das ist ja CGI nur auf der Zunge, quasi.
Richtig.
Oder wenn du genug Wein getrunken hast.
Gott sei Dank nicht. Computergenerierte, nein.
Computer Earl Grey mit Zitrone, heiß.
Okay.
Der Christoph wollte noch erzählen, dass er irgendeine Star Trek wieder schaut, oder?
Was?
Hat er doch vorhin schon?
Habe ich vorhin schon, als
ich gemeint. Jetzt kommen jetzt noch diverse
weitere Filme, oder?
Nee, es war ist drauf.
Genau.
Was kommen jetzt noch für diverse andere Filme?
10 Years mit Channing Tatum.
Oh, da kommt er schon wieder.
Und der war so ein, ich glaube es war Channing Tatum. Ich habe die ganze Zeit nämlich überlegt, er wirkte nämlich so ein bisschen... Ja, wie ein Alkoholiker, so ein bisschen aufgedunsen, versoffen. Und das Schlimme war, die Rolle hat es gar nicht erfordert, sondern es handelt davon, nach 10 Jahren Klassentreffen. Und dann, alte Geschichten werden immer wieder, es fühlt sich langweilig, total ätzend. Und Channing Tatum, der hat mich erschreckt, wie er aussah, weil der sonst ja immer so ein Schönling ist und so. Ja, guck doch mal nach, ob das
wirklich... Channing Tatum.
War tatsächlich Schönling. Aber wirklich erschreckend. Also so, vielleicht hat er zu viel Bodybuilding gemacht und ist deswegen so ein bisschen bullig geworden. Ich habe keine Ahnung, das sah furchtbar aus. Der Film absolut nicht empfehlenswert. Grauenhaft. Life of Pi. Schöne Bilder, aber auch berührend. Also, doch, schön. Aber die Claudia eigentlich schon alles zugesagt. Alles zugesagt zu einem Film hat auch der Bob, nämlich zu Django Unchained.
Und wir haben das alle auch schon gesagt, dass der Bob alles
ganz gesagt hat. Ich habe während des Films so gedacht, das hat der Bob gesagt damals, ja richtig. Aber er hat mir nicht den Film kaputt gemacht. Er hat es nicht irgendwie verraten, irgendwas, aber er hat gesagt, richtig, darüber hat der Bob gesprochen.
Das drucke ich mir auf meine Visitenkarte. Das ist die eine, die in die Stadt kommt.
Ich bin mal gespannt, wenn ich dann irgendwann doch Django noch anschaue, wenn er kommt zurück und sagt, ey Leute,
Bob, nein, du spinnst wohl.
So ein Quatsch.
Nee, aber er ist einfach schön erzählt. Es ist wirklich gut erzählt. Und weil es ist einfach fantastisch, klar.
Ich habe es schon wieder zu reduziert. Ich weiß nur, dass der Bob recht hatte, aber ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat.
Das reicht ja auch. Mehr musst du dir nicht merken.
Was?
Also absolute Empfehlung. Ich mag ja Tarantino eigentlich nicht, aber der ist super. Habe ich auch gleich einem Holländer, der neben mir saß, auf dem Rückflug, habe ich empfohlen.
Der wollte es nicht wissen, aber du hast ihn
erzogen. Er hat ihn auch geguckt dann und fand ihn auch gut. Hat dann gelacht. Ja.
Also gut, Tarantino kann man ja immer empfehlen, weil, also das sag ich als Tarantino-Verächterin, weil jeder, der Tarantino so wie ich überhaupt nicht gut findet, würde auf die Empfehlung sagen, nee, Tarantino mag ich nicht und fast jeder andere findet es dann eh gut. Also bitte, das ist wirklich die geringste Gefahr, die man mit einer Empfehlung eingehen kann.
Der Holländer hingegen hat mir auch einen Film empfohlen,
ja,
weil er nämlich schon seit 8 Jahren in Korea lebt und deswegen hat er mir einen koreanischen Film empfohlen, der hieß Thieves. Und das war so ein bisschen so eine Ocean's 11-Geschichte. Aber...
Da kommen wieder zu Soderbergh zurück.
Ja,
genau. Kreise.
Aber stärker mit, dass sich die untereinander, dass die sich nicht so einig sind, sondern dass die sich alle gegenseitig dauernd versuchen auszuboten. Also am Ende geht es dann nur noch darum, wer schafft es am Ende von denen. Ja? Also wer überlistet alle anderen. Ja.
Gut? Nicht gut?
Doch, fand ich gut. ich fand, also hat mir wieder gezeigt, dass doch koreanischer Film ist tatsächlich auch mal ein Versuch wert. Gibt natürlich auch fürchterliche Beispiele, aber
ja gut.
Aber ist eben nicht so tot, wie das deutsche Kino mir vorkommt. Also da geht schon viel in Korea.
Das deutsche Kino ist auch nicht so tot.
Ja, ist wahrscheinlich nicht so tot, wie man immer denkt. Das mag schon sein. Dann hatte ich noch was, genau, der Bob hat mal über Chasing Memories gesprochen. Mhm. Den fand ich ganz schrecklich langweilig. Also die Surf-Szenen okay, aber die rechtfertigen nicht diese Langeweile.
Hey, du hast es ja auch so einen kleinen A380-Monitor, der andauernd abstürzt, gesehen.
Der ist nicht einmal abgestürzt.
Achso, jetzt.
Ja, nein, aber so die Surf-Szenen, das ist alles...
Ja, aber die Geschichte ist so ärgerlich dumm und so langweilig und oh, ich fand's furchtbar.
Die ist basiert auf einer wahren Begebenheit.
Oh. Und ich hab ja auch Filme geschaut, die eigentlich für die große Leinwand sind und trotzdem fantastisch funktioniert haben auf diesem Bildschirm, zum Beispiel Anna Karenina, wo die Claudia auch schon alles dazu gesagt hat, der einfach ein Kunstwerk ist. Also
ja, das ist Chasing Mavericks ganz sicher nicht. Das habe ich aber auch nie behauptet.
Das war nicht das, was ich gesagt habe. Aber
nee, du hast doch, was du gesagt hast damals war, dass es Kunst ist. Dass wir über irgendeinen anderen Film mal gesprochen hatten oder dass darüber gesprochen wird, ob das jetzt einfach nur noch Kunst ist. Genau, das war, glaube ich, Tree of Life. Und da hast du gesagt, aber Anna Karenina, das ist tatsächlich in erster Linie Kunst. Ja. Und das stimmt. Also es ist so, er hat mich nicht immer berührt, aber er ist fantastisch gemacht. Also es macht wirklich Spaß zuzuschauen. So diese, ich kann es gar nicht beschreiben, so diese Mischung aus Kulisse und
Choreografie
und dann auch, weißt du, die sitzen im Theater und das Theater soll ein Pferderennen darstellen und da reiten halt Pferde durch, gell? Also vorne über die Bühne so und so in vollem Galopp, so als wäre es halt der Ausschnitt einer Pferderennen. Also man kann das nicht erklären, es ist einfach toll. Obwohl ich Keira Knightley einfach nicht mag. Hat mich auch da wieder gestört.
Tja. Da ich über die Jahre Joe Wright treu bleiben werde, werde ich wahrscheinlich noch viele Keira Knightley-Filme sehen.
Furchtbar.
Ich mag sie trotzdem.
Ich bin fast durch, sehe ich gerade.
Es geht so schnell.
Silver Linings Playbook, brauche ich nicht viel sagen, ist einfach nicht mein Film. Hast du schon viel drüber gesagt? Ist mir einfach ist eine zu negative Unterhaltung. Das mag ich nicht. Der Hobbit. Hobbit hatte ich auch die Befürchtung.
Hast du den auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug? Also da, wo du schon da warst?
Hobbit habe ich gesehen, als ich aus Neuseeland zurückgeflogen bin.
Oh.
Also hatte ich so...
Also hast du das Auenland im Rücken gelassen? Und dann,
genau, ich habe das so noch so mit den Eindrücken... Ich glaube, es war auch ganz gut so, weil ich eben so noch viel mehr Bezug hatte zu dir. Ist nie wahnsinnig viel Landschaft. Ich meine, Peter Jackson geht es ja in seinen Filmen der letzten 10 Jahre. In erster Linie darum, sein Heimatland gut dastehen zu lassen.
Das finde ich, war bei den vorherigen nicht so eindeutig wie hier. Hier muss man unendlich viel Zeit füllen, deswegen.
Ja, gut, aber beim Herr der Ringe sind schon auch viel Landschaft.
Ja, natürlich setzt er das gut in Szene auch dort, aber hier ist ja wirklich so, dass es so viele Szenen gibt, die gar keinen Gehalt haben, außer Landschaft.
Also er ist viel zu lang, keine Frage. Also man kann ihn locker 90 Minuten kürzer machen. ja, was natürlich ein bisschen vernichtend ist. Die Story, ja, ist nicht so wahnsinnig, ist halt ein bisschen dünn. Man hat halt ein Buch auf 3 Filme gestreckt. Aber ich muss sagen, es hat mich am Ende doch berührt. Ich habe am Ende geweint. Und ich fand es auch spannend zwischendrin. Und auch so Bösewicht und so, das war schon... Ja, ich fand es, also ich hat mich positiv überrascht. Ich dachte eigentlich so, ich würde mich ärgern die ganze Zeit, aber war leider nicht. Ich habe mich ein bisschen langweilig zwischendrin gelacht. Aber nö, also vor allem am Anfang, also wie lange die da in dieser Hobbithöhle rumhängen, das kann doch nicht wahr sein.
Bis die mal alle da sind überhaupt.
Furchtbar. Und dann feiern die Stunden.
Aber das ist wirklich, das muss man halt doch sagen, das ist schon im Buch auch so.
Ja, klar,
also das Buch ist halt.
Das war ja beim Herr der Ringe auch schon
so. Ja, und wenn du es auf 3
Filme. Nicht so gut einfach.
Nee. Wenn du es auf 3 Filme ausdehnen willst, musst du es auch alles verwenden.
Genau.
Das ist sonst.
Das war beim Herr der Ringe ja auch so, dass die sich dann im Buch so selbst preisen und die Landschaftsbeschreibung sind
ja über den Tabak reden, ja.
Ja, genau, ewig über den Tabak. Und so, oh. Und das Schlimme ist, dass die Fans dann auch zu nicht unzufrieden damit waren, dass einige Sachen weggelassen wurden im Film, wo so winzige Teile einfach reden wir nicht drüber. Ja, nee, insgesamt war positiv überrascht und ich finde, er kann auch alleine dastehen. Natürlich merkt man, dass am Ende da noch was kommen muss, weil sie haben ja immer noch nicht den Drachen getötet und so, aber
Das heißt, die laufen jetzt noch mal einen ganzen Film in Richtung Drachen.
Noch 2.
Noch 2 Filme.
Um in den dritten Teil dann abzumetzen.
In ein paar Jahren.
Ja, gut, da hat er aber eine Stunde Zeit zu kämpfen. Also locker.
In ein paar Jahren wird es dann so sein, Weihnachtsfeiertage aus der Hölle, wo dann alle, oh. alle Herr der Ringe und alle Hobbits sind rund um die Uhr. Und dann kommt ja immer Werbung. Los, das kommt ja schon immer Werbung, weil das kommt ja auf Pro7 oder so. Das ja, da klärt sich dann endlich für ein paar Leute die Frage, was sie zu Weihnachten machen sollen.
Ja, ja, das würde ich nicht ertragen. Ich glaube, wenn du das durchgeguckt hast, hast du irgendwie wahrscheinlich 2 Stunden Werbung gesehen.
Hast du die Herr-der-Ringe-Filme gesehen?
Ja, klar. Ja,
aber ohne Werbung halt.
Ja, klar.
Also ich finde schon bei den Herr-der-Ringe-Filmen eben auf DVD eben die Extended Edition so, ich könnte nach, wenn ich einen geschaut habe, könnte ich keinen zweiten danach anschauen.
Wir haben
weil es wirklich so nach einem...
Ich habe immer alle drei in Folge geschaut. Echt? Extended, ja.
Furchtbar.
Extended auch noch.
Als ich in Kroatien war, hatten wir an einem oder an 2 Tagen hatten wir Bora, also so Unwetter, da konnten wir halt nicht aus dem Haus. Und dann komm, schau mal Herr der Ringe. Dann haben wir einen Herr der Ringe nach dem anderen geschaut. Ganz
praktisch. Bruder, wenn du beim besten Willen nichts anderes tun kannst.
Ja, kommt nicht zu.
Aber wenn du zum Beispiel...
Das ist nur mal zum Kochen, haben wir, glaube ich, eine Unterbrechung gemacht.
Aber es gibt andere Filme. Wenn du
rausgehen könntest.
Ja, am nächsten Tag haben wir Ritter der Kokosnuss und Last Prime geschaut.
Das könnte ich besser aushalten.
Das sind beide schwer.
Ja, finde ich auch. Na gut, wir müssen ja nicht.
Nee.
Ja.
Bleibt sonst noch was?
Der Papst.
Der Papst. Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal, um meine Korrekturen zu machen.
Gut, Claudia verabschiedet sich. Wir reden noch über den Papst, über Tatort und...
Oh, ja. Ich höre das dann im Podcast, was über den Papst und über den Tatort gesagt wurde.
Willst du dir aufschreiben, bis wie weit du dazu schon zugehört hast, oder hörst du ihn?
Ich höre es eh alles.
Bist du begeistert von uns?
Manchmal ja, manchmal nicht so. Nee.
Kommt doch drauf an, wer dabei war.
Nee, boah, ich war wieder so schlau heute. Mensch. Ja,
stimmt nicht. Manchmal hört man sich auch selbst an, denkt so, nein. Und aber jetzt ist es so, da ich jetzt nicht mehr so wie Zug fahre, habe ich eben immer nur den Weg zur Arbeit und zurück. Und wenn ihr jetzt hier 2,5 Stunden oder was aufnehmt, dann, was? Nein, keine Ahnung, dann kann ich eine ganze Woche davon hin und zurücklaufen. Also. Hervorragend. Brauche ich gar keine anderen Podcasts.
Ach, stimmt, die Claudia ist jetzt in Frankfurt. Wo, was ich auch über den Podcast erfahren habe. Das ist echt lustig. Ist uns aufgefallen. Auch jetzt mein Schwippschwager hat auch erzählt, dass er jetzt so viel über meine Schwester weiß. Hört er mir im Podcast. Ja, die ist ja jetzt in Frankfurt, gar nicht mehr in Stuttgart. Er wusste ja vorher gar nicht, dass ich in Stuttgart war, aber es wäre auch durch den Podcast erfahren. Das ist für mich auch. Also ich kriege so Informationen aus dem Familienkreis, kriege ich zum Teil schneller über Podcast.
Oh, war ja. Das wirft kein gutes Licht.
Tja. Ja, es war auch in der Vergangenheit so, dass ich deine Beziehungsdetails über Facebook erfahren habe. So gesehen ist das alles folgerichtig.
Können wir jetzt mal zurückkommen zum Thema?
Ja, wir sind einfach heutzutage so, man loggt jemanden im Internet ein und erfährt über die Person, die einem am nächsten stehen, alles, was man wissen muss.
Genau.
Okay, ich gehe da mal.
Viel Spaß. Tschüss.
Das stimmt, seit der Papst, wir hatten ja auf Twitter mal gescherzt, ob wir dazu live senden sollen, haben wir dann doch nicht gemacht.
Das wäre echt schön gewesen.
Das wäre einfach schneller vorbei, gell?
Das ja gut, vor allen Dingen, ja, so das geht ja...
Live betrachten, wo einfach nichts, wo wirklich stundenlang nichts passiert.
Ja, und vor allem geht es ja über mehrere Tage und an dem Tag auch im Grunde 12 Stunden lang, wenn du so willst. Und die Frage ist halt, wann sendest du überhaupt live? Ja, also im Zweifel sendest du halt einfach irgendwann 3 Stunden... Wir schauen auf einen Schornstein und es raucht einmal im Laufe der Sendung. Und dann, insofern haben wir es dann nicht gemacht. Und jetzt ist der Katholizismus-Experte zum ersten Mal seither wieder in der Sendung. Was sagst du jetzt zu dem neuen?
Habe ich im Podcast schon erzählt, wie ich erfahren habe, dass es einen neuen Papst gibt?
Ich habe es live geguckt.
Echt?
Ja.
Ich saß in Lyon, Hamburg.
Schön.
Krieg ein SMS.
Habemus Papam.
Habemus Papam. Und wo spielt jetzt Queen? Vom Christoph. Weil das letzte Mal Papstwahl war, waren wir in Frankfurt beim Queen-Konzert und haben uns getroffen. Es gibt weißen Rauch, Wir müssen. Dann sind wir ins Hotel reingestürzt.
Jetzt in Marriott oder so.
Ins Marriott unten reingestürzt.
Und kam genau pünktlich, als er gerade raustrat.
Raus. Ah, oh, okay.
Alles klar. Ah, cool.
Rübergang, Konzert. Oh, das war so ein tolles Konzert.
Ich war jetzt gerade bei dem aktuellen in der Firma noch, als das weiß rauchte. Und vorher saß ja die.
Ich saß im Le Lion betrunken und du warst noch in der Firma?
Ja, ich war ziemlich lange in der Firma. Und dann da saß diese Taube die ganze Zeit oben. Menschen, die auf Tauben starren, hatte ich, glaube ich, noch getwittert.
Das war eine Möwe, oder?
Eine Möwe, ja, okay. Eine Möwe. Die saß ja noch auf dem Schornstein drauf.
Mhm.
Und dann, da müsst ihr echt lange gebraucht haben, von dem Augenblick, wo ihr das erfahren habt. Oder Benedikt war damals schneller. Weil es war dann so...
Christoph hat das, glaube ich, zu Hause noch erfahren.
Ach so,
ich war bei einem...
irgendwo.
Fachschaftstreffen.
Und da sowas. War in der Kneipe. Also, wir waren nämlich dann, wir waren dann da und haben noch eine Weile diesen Stream geguckt und dann haben wir gedacht, naja, das dauert jetzt noch ein bisschen, haben wir noch was gezockt.
Und dann haben wir, auf der Arbeit,
dann haben wir weitergezockt irgendwann und ich habe auf dem zweiten Bildschirm die ganze Zeit das Ding laufen lassen, es ist immer gestockt und hat nicht richtig funktioniert und so weiter. Und dann waren wir irgendwann fertig mit Zocken, haben beschlossen, jetzt fahren wir mal heim. Mhm. Und dann sind wir heimgefahren und im Auto haben dann auch in den Nachrichten
glaub,
das und das dauerte, gedauert. Nee, das dauert länger, glaube ich. Ich glaube, es über eine Stunde gedauert.
Ich meine, wenn jetzt 40 Minuten oder aber kann ich.
Na, jedenfalls ja. Ewig.
Ja, und dann hatten wir plötzlich einen neuen Papst, den wir nicht erwartet hatten irgendwie.
Ja, das ist doch immer so, oder?
Nee, war bei Benedikt nicht so.
Nee, der wollte doch gar nicht damals.
Benedikt?
Ja.
Und wer hat das so angenommen?
Ja gut, das machen sie dann alle, aber...
Aber da war vorher schon, der war ja so wahrscheinlich vorher, dass man das Gefühl hat, ah, das ist zu... Der ist zu viel im Gerede, der wird's dann nicht und dann wird es doch.
Ja.
Also, und diesmal war es ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn nicht offen.
Du hattest ja vorher zu allen möglichen Kandidaten so einen Twitter-Stream. Und hast du auf Twitter so irgendwie auch bewertet, so ein bisschen
vorgestellt.
Vorgestellt, ja, genau.
Einige davon.
Ja, du solltest dem Christoph mal folgen auf Twitter.
Ich folge dem Christoph auf Twitter, aber ich lese nicht.
Einige davon
so durch.
Kommen jetzt auch wieder, haben...
Dafür gibt's Listen.
Haben... Aufgaben zugeteilt bekommen jetzt. Nämlich der Papst hat, habe ich jetzt gestern gelesen, also, tatsächlich die Kurienreform jetzt endlich mal in
Bewegung gesetzt.
In Bewegung gesetzt, was ja schon... worauf seit Jahrhunderten im Endeffekt gewartet wird. Also die Kurie ist ja so die Regierung und die eben ein Rattennest ist und oder ein Schlangennest, wie sagt man. Und da hat er jetzt
Schlangengrube,
da hat er jetzt eine Kommission eingesetzt, die meiner Meinung nach sehr gut ist, wo zum Beispiel der Marx von München-Freising mit dabei ist, junger Kardinal, und noch andere Kardinäle, die ja sehr fähig sind. Also bin ich recht zufrieden.
Sehr schön.
Mit dem. Ja, sonst, ich weiß nicht, der ist gewählt worden irgendwie 3 Tage, bevor ich losgefahren bin. Also,
du hattest dann keine Zeit.
Ich irgendwie. Und in Neuseeland kriegt man nicht viel mit vom Papst. Also ich habe natürlich dann irgendwann, ich glaube jetzt sogar hinterher, habe ich erst diese Sache mit Ostern, dass er irgendwie den Segen nur noch auf 2 Sprachen gebracht hat. Nur noch auf Latein und Italienisch. Und dass er halt ganz viel von dem Pomp abgeschafft hat oder dabei ist abzuschaffen. Um sich aufs Wesentliche zu reduzieren. Weiß nicht, da bin ich so ein bisschen gespalten, weil ich.
Ja, aber du bist ja Pomp-Fan.
Ich mag halt diesen Pomp, gell? Ich finde, das ist wesentlich. Oder ist mitwesentlich. Wir sind ja keine Protestanten. Ja. Muss man mal abwarten. Also, man wird am Ende an seinen Taten gemessen, gell? Also, er tut so, dass er viel in Bewegung bringen will, dass er viel verändern will in der Kirche. In der auch viel verändert werden sollte oder einige Sachen sind, die verändert werden müssten. Allerdings ist er halt am Ende doch ein Ultrakonservativer, gell? Und ob er dann halt so Sachen angeht wie ja, Zölibat und sowas, das wären halt so Wunschsachen von mir.
Ja, dazu hat er sich ja schon relativ klar positioniert, dass er das nicht macht.
Genau. Das sind eben Sachen, da wird sich nichts bewegen. Bin ich mal gespannt, wo sich dann was bewegt. Und ich meine, einen auf Arm machen und so und auf... Ja, ist gut und schön, ist wahnsinnig sympathisch, aber hilft uns halt hinten raus nicht. Gell? Also, schauen wir mal.
Gut.
Also ich bin positiv skeptisch, würde ich mal sagen.
Okay. Ich bin ja als Protestant angetan von dem Herrn Papst.
Ja? Ja. Inwiefern?
Eben dieses Armuts, nicht die große Pompnummer.
Auch die Namenswahl ist natürlich schon symbolisch gut. Also, schon...
Ja. Stimmt, da haben wir auch drüber noch telefoniert, als wir.
Ja.
Hä, wieso ist das ein Franziskaner? Nee, es ist Jesuite, sag ich.
Ja.
So.
Ja. Ja, und alle Zeitungen haben ihm hinten eine 1 dran gemacht. Obwohl er die nicht zu seinem Namensbestand hält.
Ja, ja, ist ja nicht. Ist ja der erste. Also, ist ja, gibt ja nur einen.
Ja gut, aber dann kannst du wählen, ob du. Wirklich? Franziskus oder Franziskus der Erste
du
heißen möchte.
Kannst du sowieso entscheiden, was du wirklich? Du kannst entscheiden, das wusste ich nicht. Ich dachte,
du kannst, am Anfang du kannst die Zahl, du kannst die Zahl zu deinem Namensbestandteil machen, musst du aber nicht, wenn du der Erste bist. Und er hat es nicht gemacht und alle Zeitungen haben es ihm hinten dran gehauen.
Unsinnig eigentlich, aber gut.
Tja.
Na, wir warten mal ab.
Warten wir mal ab.
Wir warten mal ab.
Wir werden das beobachten und hin und wieder hier.
Hin und wieder
bewerten. Also wenn's euch Hörer interessiert.
Und wenn nicht, dann auch.
Wahrscheinlich schon, ja.
Weil es unsere Art ist, Dinge zu bewerten, von denen wir nur mäßig Ahnung haben. Bob, bewertest du doch mal. Der Bob ist nur so schüchtern, was Religion angeht. Das ist das Schlimme.
So. Ja, yeah, nein. Also, dann.
Findest du den gut?
Ich habe mir da noch kein abschließendes Bild gemacht. Also ich, könnte ich jetzt nicht groß sagen. Aber was ist das? Was ist halt die? Was kann ich erwarten? Als Atheist schaue ich da von außen drauf. Für mich ist der ganze Verein irgendwie dubios. Das spielt ja keine Rolle. Und mir muss der ja auch nichts geben. Ich meine, der ist ja nicht für mich da gewählt worden.
Für dich so wie die Wahl von einem anderen Staatsoberhaupt.
Na gut, aber ist schon sehr, naja, gut, sehr einflussreich.
Naja, ja, das könnte man sagen, dass er natürlich auch irgendwie Einfluss auf mein Leben hat, weil er jetzt hier die Katholiken, die hier überall um mich rumfallen, beeinflusst. Hm. Auf der anderen Seite, so stark spüre ich den Einfluss heutzutage auch nicht mehr. Obwohl er natürlich unfragbar da ist. Ich meine, die Kirche hat in unserem Staat ja Einfluss auf alles Mögliche, auf den sie keinen haben sollte, bis hin zum öffentlichen Rundfunk.
Klar.
Was ich eine Groteske finde und mhm. und dringend anprangern möchte. Aber ja, das müssen wir mal schauen, wie du sagst, der wird an den Taten gemessen und jetzt ist er erstmal da und macht ein paar Sachen Symbolik, genau, und dann schauen wir mal, was er jetzt so als nächstes tut, dass er die Sachen hier Richtung Verhütung und so weiter und Zölibat und so weiter, dass er da nicht dran gehen wird, ja, das muss man sich
und hier Homosexuellen steht, hat er ja auch schon
ausreichend. Ja, aber das ist vollkommen vermessen, irgendwas anderes zu erwarten von all den Typen, die da gewählt hätten werden können. Weil du kommst nicht in der katholischen Kirche so weit nach oben, ohne vollkommen gebrainwashed zu sein, was das angeht. Die leben in einer völlig anderen Welt, genau. Und das ist einfach. Ich weiß nicht, ob man das wirklich erwarten kann. Aber die Zeitung find's natürlich lustig, darüber zu spekulieren.
Ich habe die Tage war ich bei der Oma von der Theresa und die hat immer so eine Kirchenzeitschrift in. Ich weiß nicht, in so ein seltsames, völlig.
Ja,
das ist völlig absurdes Blatt. Und da ist auch immer sowas vom Bischof. Und da ist der Bischof, also Würzburger Bischof. Und der ist auch ein bisschen, der lebt irgendwo in der Wolke.
Ja.
Und so genau wie du sagst, eben, man kommt nicht hoch, wenn man nicht brainwashed ist. Und da geht es darum, ja, es ist Problem, so wenig Priesternachwuchs und so. Da kennen wir alles Problem. Da müssen wir alle was dagegen tun und so. Wo ich mir denke, ja, schafft einfach das scheiß Zölibat ab, ja. Habt da kein Priester-Nachwuchsproblem mehr. Nee, diesen Schluss zieht er nicht. Ja, nee, aber es gibt eine Lösung.
Sollen sich um die kleinen Jungen kümmern?
Es müssen einfach alle für die jungen Priester beten.
Ja.
Das ist die Lösung. Wir beten einfach alle.
Ja, okay. So läuft das.
Ja,
so läuft
das. Ja, gut. Das ist aber das, was er sagen muss und schreiben muss.
Ja, klar, das ist für die Zielgruppe, klar, damit eben so jemand wie Theresas Oma das Gefühl hat, sie kann auch was tun. Klar. Also aber es ist schon so, es zeigt doch so, die leben in einer anderen Welt. Also.
Ja, gut, und man fragt sich halt immer, inwiefern er weiß, dass das.
Das ist eben
die Frage. Das ist die Frage, die ich mir von außen noch immer stelle. Bei manchen so Dingen, die ansagen, wo du das Gefühl hast, das kann man doch nicht wirklich ernsthaft so. Und da ist halt die Frage.
Das Problem
wahrscheinlich,
ist im Christentum immer grundsätzlich.
Ja, ja, natürlich. Aber
Deswegen finde ich es zum Beispiel gut, dass der Kardinal Marx von München-Freising, dass der in der Kommission sitzt, weil das ist eben eine, da habe ich das Gefühl,
der hat noch
eine Connection
nach unten. Ja.
Genau. Irgendeine Bodenhaftung. Ja. Naja. Warten wir es ab.
Okay, Stefan, du hast gerade die Liste hoffentlich offen. Ich habe meine gerade weggelegt. Was haben wir denn noch so?
Triathlon. Frankfurter Tatort.
Oh, Tatort.
Richtig, ihr hattet das letzte Mal darüber gesprochen, dass der dann anstand. Ich glaube, ihr hattet noch vor Sonntagabend aufgenommen. Er ist ja jetzt schon zwei Tatorte her sozusagen, weil heute nehmen wir Montag auf und können theoretisch über beide reden.
Und von gestern reden wir nicht.
Ja, aber es wäre mal die Chance, über einen Tatort zu reden, die Leute in der Mediathek noch finden können. Das ist ja auch mal eine Situation, die wir nicht so oft
haben. Nicht.
Was waren das gestern für eine?
Köln war gestern dran. Ball auf den Schenk.
Mhm. Und war nicht gut?
Nee. Die Geschichte an sich ist ganz cool.
Die Geschichte war gut.
Es geht um.
Ich fand auch schön, wo dieser Twist rauskam.
Wir wollen den Twist auch nicht verraten, auch wenn die ganzen Besprechungen im Internet das alle tun.
Ja.
Man kann so viel sagen.
Mir ging es so. Moment. Hat der gerade?
Ja.
Also dann geht's nochmal weiter und dann nochmal.
Um einen Softwareberater, der, sagen wir mal, ein elaboriert aufgestelltes Doppelleben führt und der wird erpresst. Sein Kind wird entführt und er wird erpresst und will dann erstmal.
Bei der Entführung stirbt doch irgendwie jemand.
Bei der genau, bei der im Laufe der Entführung kommt jemand zu Tode, also der Entführer überfährt jemanden, der das unter Umständen gesehen hat und ihn hätte identifizieren können und so, um den Zeugen zu beseitigen, überfährt er den. Und dadurch kommt die Polizei in die ganze Sache rein. Mhm. Aber der Vater will der Polizei erstmal nicht sagen, dass da eine Lösegeldforderung oder dass er irgendwie Kontakt zu den Entführern hat oder dass die eben Kontakt zu ihm aufgenommen haben.
Das ist ja noch eine ziemlich herkömmliche Story.
Ja gut, und warte. Und die Motive, warum er das nicht will, vorgeblich ist, dass die Entführer haben gesagt, keine Polizei, sonst stirbt das Kind. Da will er sich dran halten. Aber es kommt dann raus, dass er eben ein Doppelleben führt, auf eine Art, die ich jetzt nicht verraten will. Und hat eben auch Angst, dass, oder er hat vollkommen berechtigte Angst, dass dieses Doppelleben auffliegt, wenn er da Sachen sagt, der Polizei gegenüber. Und natürlich fliegt das alles auf. Logisch wäre ja nicht ein Tatort, wenn nicht am Ende alles gelöst wäre. Und während wir da so auffädeln, wird es doch, also die Geschichte ist ganz gut gesponnen. Es geht dann auch um Hacker, das ist, also er muss dann immer irgendwas hacken. Das ist wirklich, wirklich grotesk schlecht, wenn er dann irgendwie versucht, Passwörter zu hacken und benutzt seine Software namens Brute Force Pro 1.5, die aussieht wie so ein Hacker-Tool aus den 60ern. Und, ja, und die Brute Force, also das, um es mal für nicht Computermenschen kurz anzunehmen, das ist so das grob, wirklich das grobe Durchprobieren aller möglichen Passwörter. Mhm. Wenn du ein 10-stelliges Passwort knacken willst, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Milliarden Kombinationen es gibt, die du da ausprobieren musst. Wenn es eben nicht nur Ziffern von 0 bis 1, sondern auch Buchstaben, Sonderzeichen und so weiter, dann explodiert deine Menge an Passwörtern. Und Brute Forcen ist halt das sinnlose Durchprobieren. Entweder mit einer halbwegs schlauen Reihenfolge oder einfach von A bis X. Und das Ding sieht dann so aus, man kann ihm bei jedem einzelnen Passwort zugucken. So. Also,
ja, vor allen Dingen, das findet irgendwie den ersten Buchstaben.
Ja,
was totaler auch Käse ist.
Also, ist wirklich
probiert alle durch, aber es,
so. Ja, also, das wird aber oft so dargestellt.
Stell dir vor, du, ja, es gibt vielleicht Programme, die das dann wiederum können.
Nee, aber, nee.
Ja, oder irgendwie,
wenn du uns anschloss knackst. Ja, wie wenn wir seinen PIN angeben, das nach dem ersten schon sagt, ob das erste richtig war und ob
genau.
Das zweite richtig war.
Es ist totaler Quatsch.
Ja, genau.
Es ist totaler Quatsch. Naja, und
aber es wird ganz oft so dargestellt.
Ja gut, dafür kann man jetzt dann mal verweisen auf die letzte Folge CRE, Hackerfilme.
Mhm.
Vom Tim Pritloff. Da geht's genau darum. Das Darstellen von Hackern in der im Film und generell in den Medien. Und ja, da wird dann. Das Positivbeispiel ist übrigens, und da hatten wir sie schon wieder heute, die Salander. Die ist tatsächlich eine der fast am besten dargestellten Hacker. Das ist so ein bisschen das Ergebnis dieses CREs und das würde ich auch absolut so unterschreiben, weil Steve Larsson einfach auch ein Nerd war und demzufolge eigentlich wusste, was er da schreibt. Mhm. In dem Tatort ist es ganz furchtbar.
Aber ist das das, was den Film kaputt macht, oder?
Nee,
das
und
macht den Film für uns Nerds vielleicht ein bisschen kaputt.
Weil nee, am Anfang so gesagt,
ja, nee, weil die Schauspieler super schlecht sind. Also es gibt dann so eine Schwester, die Kommissare sind gut wie immer, aber die Frau von dem Software-Heini, der sozusagen der Hauptcharakter neben den Kommissaren ist, die Frau ist
geht noch,
die kriegt später irgendwann mal so einen Heulanfall, da hat's mir fast die Fußnägel weggerissen. und die hat eine Schwester und dann gibt's dazu noch den Schwager. Und die beiden sind so schlecht, das ist nicht auszuhalten gewesen. Also wirklich, Theaterschauspieler ist jetzt noch...
Schultheater. Ja,
wirklich schlimm. Also die kriegt keine ihrer Emotionen irgendwie vermittelt. Und, boah, nee, also da möchte ich gar nicht zurückdenken dran. Lieber an den Frankfurter Tatort von einer Woche vorher. Nina Kunzendorf hat ihren Abschied genommen, das war ja schon länger bekannt.
Was schöne Szene, wie sie das aber machen.
Mhm.
Also sie nimmt auch ihren, es wird beendet, das Ganze, oder was?
Ja, sie lässt sich an die Polizeischule nach Kiel versetzen. Mhm. In dem Tatort ist es so, dass sie das am Anfang sagt, dass sie sich da beworben hat und dann verschwindet sie irgendwann zwischendurch mal auf das Bewerbungsgespräch und am Ende wird dann halt gesagt, dass sie angenommen wurde und dann feiert sie ihren Abschied.
Das Ende des dieses Frankfurter Tatorts?
Nein.
Oder kommt da, kriegt der neuen
Kompagnon? Ja, es wird einen Tatort geben, in dem er jetzt alleine mehr oder weniger ermittelt, wobei ich auch jetzt schon gelesen habe, dass da irgendwie auch nochmal eine Frau irgendwie dabei rumspringt, aber das ist nicht dann die Nachfolgerin. Das ist jetzt mehr oder weniger ein Fall für ihn allein. Mhm. Und dann wird er eine Nachfolgerin bekommen, die auch im Wesentlichen bisher als, hat in ein paar Filmen mitgespielt, aber die ist im Wesentlichen als Theaterschauspielerin aufgefallen. Ihren Namen habe ich, sobald dieses Dokument sich hier
ja, aber vor allen Dingen, was ich jetzt gelesen habe, was ich so spannend finde, die ist halt jetzt nicht wieder so angelegt wie die Nina Kunzendörfer, wie heißt sie?
Kunzendorf, nicht Dörfer. Wir haben das immer falsch gesagt, ja, ich weiß, aber jetzt möchte ich es noch einmal richtig sagen.
Ja.
Sondern, Conny Mai hieß die Rolle.
Conny Mai, genau. Sondern eben fast wie er, so auch mit Problemen und auch so
aus dem bisschen
Depri. Darüber habe ich noch gar nicht so viel gelesen. Also die Schauspielerin heißt Margarita Broich.
Nie gehört.
Ich auch nicht. Habe auch ein Bild gesehen, hat mir auch so jetzt erstmal nichts gesagt. Aber
ist auch sie so jung, oder?
Nee. Auch sein Alter, sein Problem.
Also. Ob das gut wird?
Aber sie hätte so eine Art an sich, so Schwung in. Ja, aber sie hätte so eine Art an sich, so Schwung in Sachen zu bringen, die sie spielt. Insofern, da können wir mal warten, okay, was da passiert. Also. Insofern, jetzt darf Steyer erstmal einmal alleine ermitteln. Und die Folge jetzt mal so zu dem Tatort an sich, es ging um Schweige, verschwiegene Verbindungen innerhalb eines Jugendknastes, wo jemand zu Tode gekommen ist, der auch gefoltert wurde.
Ein Jugendknast in Frankfurt.
Gedreht wurde es irgendwie zu Teilen. Die Innenansichten waren aus Bräuningsheim. Ich weiß es nicht.
Das ist ein Frauenknast.
Das kann sein. Ich weiß es nicht sicher. Und die Außenansichten in Wurzbach, wenn ich das richtig gelesen habe. Das passte nämlich nicht zusammen, weil ich habe das zusammengeguckt mit jemandem, der in Preungesheim schon mal zu einer Besichtigungstour war und dann sofort gesagt hat,
der nicht schon gesessen hat, sondern gesagt,
das kenne ich, das ist Preungesheim.
Und dann, das ist natürlich geil, wenn du mit jemandem da sitzt und dann so.
Ich wusste, dass derjenige da schon mal zur Besichtigung drin war. Und dann außen war dann aber so, nee, das passt aber nicht. Und wie Preungesheim außen aussieht, weiß man ja auch so ungefähr. Klar. Und dann so, hä? Typisch Film, so, die montieren einfach irgendwas zusammen und das passt dann schon.
Ja, im Endeffekt genauso wie mit dem Polizeipräsidium, gell?
Ja, na klar. Und den fand ich so, die Geschichte.
Ich fand vor allen Dingen, es war so wenig Frankfurt. Er fühlte sich nicht an wie Frankfurt.
Schade. Das war die Stärke von den anderen, fand ich.
Also das fand ich gerade bei dem ersten. Ich glaube, beim ersten war es so richtig
toll. Auch bei dem davor war es super.
Und ich fand ihn dafür toll. Er hat so diese Wutanfälle dauernd. Er hat so richtig fast den Al Pacino raushängen lassen.
Ja.
Wie er dann immer in dem Knast die Leute angebrüllt hat, die ihm nicht bei den Ermittlungsarbeiten so, ja, wollen Sie jetzt noch den anderen Verletzten besichtigen? Wie, es gibt noch einen anderen Verletzten? Ja, wurden Sie nicht informiert? Und dann gibt wirklich toll gespielt auch von Joachim Kroll. Dann du siehst richtig, wie es in ihm so anfängt zu arbeiten und er bleibt dann noch so und dann sagt noch irgendjemand was und dann schaut er einmal kurz nach unten weg und kommt mit dem Kopf wieder hoch und rastet aus und schreit den an. Und das ist so, man hat es richtig gemerkt und hat so gedacht, jetzt flippt er aus. Und dann flippt er auch aus, aber er macht vorher nochmal so eine kurze Bewegung, wo du denkst, dass er weggeht und das ist so toll gespielt und ich mag diesen Charakter einfach so wahnsinnig gerne. Und auch am Schluss, wie er dann diesen Blumenstrauß da stehen sieht, das letzte Wort, was er in diesem Film sagt, ist, wer den Blumenstrauß anschaut, Mädchengemüse. dieses Wort hat er ganz viele, viele Folgen vorher, also drei oder vier, weiß nicht wie, gab ja nicht so wahnsinnig viele, schon mal gesagt. Das tauchte schon mal auf in der Beziehung zwischen den beiden. Also, sie haben ja schon viel Unfug geredet. Nee, wir kennen uns wirklich schon eine Weile, sagte er zu ihr, aber eine größere Scheiße haben sie noch nie von sich gegeben. Das hat er zu ihr gesagt, als sie verkündet hat, wo sie hingeht. Und das ist so ein Moment, so sie hat sich das lange zurechtgelegt, wann sie ihm sagt, dass sie sich in Kiel beworben hat. Und es geht ein paar Mal schief und irgendwann haben sie dann so einen ruhigen Moment, wo ihr das erzählt und dann guckt er sie an und Und du denkst, aber jetzt wird er einmal irgendwas Einfühlsames tun.
Nettes.
Und dann sagt er, wir kennen uns wirklich, ja, sie haben recht, wir kennen uns wirklich schon eine Weile, aber eine größere Scheiße haben sie noch nie von sich gegeben. Geht raus, knallt die Tür hinter sich zu. Und denkst du so, Alter.
Also, ja gut, ja. Spricht den Zuschauern halt aus der Seele, gell?
Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist halt auch sehr symbolisch für die Beziehung zwischen den beiden.
Ja gut, ist halt auch seine Art der Liebesbekundung im Endeffekt. Dass er damit nicht umgehen kann, dass sie weggeht.
Richtig. Ja. Und er kommt dann auch zurück und entschuldigt sich noch dafür. Also,
ja.
Es war eine schöne letzte Folge, auch wenn ich den Fall nicht besonders gut fand. Ja. Und ehrlich gesagt, blutige Zehennägel muss ich nicht 38 Mal in diesem Tatort sehen.
Hast du ein Problem als Tänzer mit
blutigen Zehennägeln?
Die Zehennägel waren rausgerissen.
Ach so, so blutig.
Ja. Ja.
Ich dachte jetzt vom zu vielen Tango tanzen.
Und es ist dann halt,
ich ja selber.
Es ist dann halt so, dass du am Anfang einmal das gefolterte Opfer siehst, Großaufnahme, dann siehst du, dass Opfer hinterher irgendwo in der Pathologie liegen, dann haben sie halt so Aufnahmen, die hat er dann an seinem Flipchart da hängen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie in der Nähe sind, dann haben wir wieder eine Großaufnahme auf das Ding oder er zeigt irgendjemandem
die
das Füße, Bild.
Und das ist wirklich nur die Zähne. So groß auf deinem Fernseher, der Fußnagel.
Und wirklich, es kommt immer wieder bis zum Ende. Irgendwann denkst du wirklich, nein, nicht nochmal. Das war auch wirklich... wenn du auf Twitter gelesen hast, total, was ich mittlerweile immer mache, es ist saulustig, einfach nebenzu live Twitter zu lesen.
Ich fange immer zu spät an.
Das ging mir jetzt in der Woche auch so, da habe ich dann auf Twitter geschaut und wir hatten irgendwie 10 Minuten Zeitversatz gemacht und mir ist das am Anfang gar nicht so bewusst geworden und dann haben die andauernd irgendwelche Sachen getwittert, wo ich dachte so, hä, wann hat er denn das gesagt? Und dann irgendwann so, ach fuck, die sind mir 10 Minuten voraus, sofort ausmachen, sofort aufhören zu lesen.
Aber warum sind die 10 Minuten voraus?
Na, weil wir Timeshift den Videorekorder auf Pause gemacht haben, um noch das Essen fertig zu essen und den Wein aufzumachen.
Genau.
Ich habe dann zu dem...
Wir haben nicht zusammen geguckt.
Nee, aber ich habe zu dem koreanischen Wirt in der Kneipe, wo wir vorher essen und trinken waren, ich muss nochmal hingehen muss, weil die Schnapsauswahl im Backboard wirklich sehr erlesen ist. Ich war schockiert, wie toll in diesem koreanischen Restaurant der... das alles ausgewählt ist. Korea und dann sagte ich irgendwann zu dem... fragte er, wollen Sie denn... noch was haben und so, nein, wir sind fertig und wir müssen ja auch zum Tatort zu Hause sein. Das ist dem alles aus dem Gesicht gefallen. Und dann hat er die Contenance dem Gast gegenüber wiedergefunden und meinte so, das ist ja gar nicht meins. Und dann sagt ja, muss ja auch nicht. Dann wollen Sie also die Rechnung. Ja. Ja, das war dann alles verdammt knapp und verdammt spät und dann musste der halt auf Pause geschaltet werden, um noch in Ruhe anzukommen und sich Sofa fertig zu machen.
Verstehe.
Ja. Und dann darfst du nicht mehr Twitter gucken, weil dann verraten sie dir alles. Ich habe einen ganzen Sack voll Ahnung, hat der Kommissar gesagt. Das war der Spruch,
das war aber gestern.
Das war gestern, ja. Das war der Spruch, der auf Twitter offensichtlich am besten angekommen ist.
Ich glaube, ich habe einen ganzen Sack voll Ahnung.
Sie haben noch keine Ahnung. Ich habe einen ganzen Sack voll Ahnung.
Ich habe eine Frau und zwei Töchter zu Hause.
Oh ja, da kennt jemand noch den kompletten Kontext. Ich bin begeistert. So, was haben wir noch auf der Liste?
Triathlon.
Du bist schon so ein bisschen müde. Wir reden erst seit 2 Stunden.
Wir reden jetzt noch 3 Stunden. So, unsere Triathlon wollen uns noch
mal zuhören. Nein, wir müssen verschieben. Ja. Martin und ich haben letzte Woche, und der Claudia, wer war letzte Woche dabei?
Ist doch egal.
Ihr habt letzte Woche, sage ich einfach immer.
Letzte Woche. Du warst nicht dabei, Chris aber offensichtlich auch nicht. Also wir drei. Wahrscheinlich.
Habt ihr einfach mal ein Datum verkündet, nämlich den 25.8. und du hast doch schön noch dazu gesagt, da müssten wir nochmal mit dem Christoph und dem Bob reden.
Müssen wir.
Und in dem Augenblick, wo ich das gehört habe, habe ich schon gedacht, ja, müssen wir, ich muss das verschieben. Am 25.8. bin ich nämlich noch in Berlin oder beziehungsweise gerade auf der Rückreise.
Ich fliege da über Seoul nach Oslo.
Du bist also in Norwegen.
Genau, ich bin in Norwegen auf einer Hochzeit.
Ja, ich bin in Berlin, kehre dann zurück von einem... Open-Air-Konzert der Band Seed.
Ach, nee, mal wieder.
Mal wieder. Restlos ausverkauft seit über, ich weiß nicht, 12 Monaten oder so. Das wird absolut fantastisch großartig, das weiß ich jetzt schon.
Wie immer.
Und ja.
Oh Gott.
Und insofern, das geht nicht. Du musst einen anderen suchen.
Ja.
Hast du schon noch eine Idee? Oder?
Von was redet ihr?
Einen anderen Triathlon.
Ach so, wir haben auch von Siegpaar gesprochen. Ach nee.
Nein,
das geht ja wegen.
Richtig.
Ja, dann finde mal einen neuen Stefan und
Sag uns den Termin vorher, bevor du ihn in der Sendung verkündest. Die Leute haben sich jetzt schon Urlaub genommen und so. Das geht, das kannst du nicht machen.
4.8. Cityman Frankfurt. Du hörst halt arm bei.
Warum, was kostet es?
Cityman klingt, als ob ich Marathon machen muss. Oder, nein.
Jedermann ist 245 Euro. Das ist halt schon mal eine Ansage.
Okay. Aber ist das dann wenigstens schön irgendwie? Schwimmt man im Main oder so, oder?
Nee, Langener Waldsee, Ironman.
Oh. Okay. Und da, das heißt aber, dann kommt man gar nicht nach Frankfurt, oder?
Doch, du fährst dann mit dem Rad bis...
Aber nur hin.
Du fährst bis nach Frankfurt und dann fertig.
Und wie kommen meine Sachen hinter mir her? Das wird dann transportiert? Ist das deshalb so teuer?
Ja.
Ja gut, dann kriegt man ja wenigstens, sagen wir mal, einen Gegenwert dafür.
Ja.
Ist das denn mit 20 Kilometern zu machen, in die Innenstadt zu kommen?
Ja.
Von Lang? Ich habe das noch nie mit dem Rad gemacht.
12.
Das kann doch
412,5.
Das kann doch gar nicht funktionieren. Wie will man das von 12 Kilometern? Dann müssen wir aber extrem geradeaus fahren.
Ja, das sieht auch ziemlich geradeaus.
Okay, das muss ich mal bei Google Maps vermessen. Das kommt mir irgendwie spannend vor.
Die ist hier auf der Fressgasse.
Das ist natürlich schon...
Naja gut, ich meine, dann sind die 45 Euro zu erklären, wenn sie deine Sachen transportieren und die Fressgasse sperren. Das ist doch dann ganz schön. Also müssten die Hörer sich mal äußern, ob ihnen das allen zu derb zu teuer ist. Ich fände es dann vielleicht sogar...
Was kostet es bei den anderen immer?
20 oder 30, 25?
20 Euro.
Ist nicht so weit weg.
So, gucken, was
versuch,
er noch...
Ich versuche jetzt mal die Strecke rauszufinden.
Das musst du jetzt nicht live machen.
Nee.
Wir haben ja Zeit.
Da wollen wir...
Nee, nicht. Das ist das Problem.
Das Band läuft ja.
Da wollen wir, im Grunde geht es uns bei diesem Triathlon ja nicht nur darum, dass Stefan versucht, alle Leute für seinen Sport zu begeistern, sondern auch ein bisschen darum, dass wir euch treffen, euch Hörer, und ihr dann vielleicht, weiß nicht, da auch mal ein Gesicht zu unseren Stimmen habt, was mich fantastisch zur Überleitung bringt, dass ich unseren Hörer K-Ventil, den Robert, getroffen habe, der genauso heißt wie ich. Was ein bisschen verwirrend war, als wir da so saßen und irgendwie, das ist immer lustig, wenn man so jemanden trifft, der genauso heißt, weil Robert eigentlich irgendwie in meiner Generation ein total seltener Name ist und ich das nicht gewöhnt bin, Leute zu treffen, die genauso heißen wie ich und er auch nicht.
Bei uns in der Nachbarschaft heißt der Mops so.
Der Mops?
Ja.
Das ist ja super. Der Hund, ja. So.
Ja, ja, hab ich heute wieder gesehen heute Morgen.
Schön.
Robert.
Mops ist ja, das finde ich gut, das finde ich gut.
Nee, es ist wirklich vom Langener Waldsee bis in die Stadt.
Cool.
Dann ist Schluss.
Echt sehr gerade.
Ja, der macht der K-Ventil macht den Nordfunk-Podcast vom CCC Mainz.
Mhm.
Und ja, wir sind in Frankfurt einen Kaffee trinken gegangen. Ich grüße nochmal, das war sehr nett.
Der hört uns ja.
Ja, schon länger.
Ah oh ja, schön.
Cool.
Der war
schon ein paar Mal im Chat, gell?
Ja, ja, ja.
Warum war er nicht im Konzert?
Das
ist eine berechtigte
Frage. Kann ich dir sagen, er hängt ein bisschen hinterher und hat das noch gar nicht gehört.
Das heißt,
wir müssen Hörer, stärker twittern oder
wenn irgendwas. Wenn ihr heute, also wann auch immer ihr das jetzt hört, guckt mal irgendwie in die aktuellen Folgen, ob nicht vielleicht wieder Konzert ist, dass ihr euch nicht nachhinein ärgern müsst.
Ja. Das könnte man machen. Wir
müssen es mehr stärker bei Twitter, glaube ich.
Oder ins Facebook.
Wir haben so einen Facebook-Kanal, der schwer vernachlässigt ist, das ist wahr. Da müssen wir mal mehr aktiv sein.
Asche auf unser Haupt.
Asche auf Dingens, genau. Naja. Aber es war ja, ich meine, voll war es ja so oder so. Also
ja, es war super voll.
Ja. Mehr Gäste wären nicht gegangen.
Aber nur andere
Gäste.
Weniger unangenehm.
Also nicht, dass die Gäste jetzt... Ich wollte gerade zurückrudern, du hast voll rein, sehr gut. Nein, es war doch alles fantastisch. Also ja, ich meine, es war ein blöder Scherz jetzt, aber... natürlich hast du recht, also wenn sich mehr Hörer melden oder andere Hörer melden, je nachdem, dann...
Der Höreranteil höher.
Ja, und dann setzt sich's auch anders zusammen. Also
mal andere.
Genau.
Ja.
Hier ist vielleicht noch ein Wettkampf.
Ich meine, der Manu ist dann trotzdem dabei, weil er sich als Erster anmeldet.
Und Manu hat mir auf der Party irgendwann in einer der Pausen gesagt, er hatte sich ja irgendwie auf Twitter bei mir beschwert, dass er... Wir hatten ja mal gesagt, wenn ihr schreibt, dann kriegt ihr eine Antwort von der Claudia, ob ihr drin seid oder nicht.
Mhm.
Da hatte der Manu wohl irgendwann eine Mail geschickt und niemand hat ihm geantwortet, weil da auch noch nicht so ganz klar war, ob die Claudia die Organisation wieder macht oder wie steckt man noch irgendwie so in dem Aufbau dieser ganzen Phase.
Oder einfach so früh war.
Und dann kam irgendwann auf Twitter so ein, kriege ich da jetzt eigentlich noch mal eine Antwort? Und dann habe ich gemeint, ja, aber betrachte dich hiermit schon mal als
dabei.
Als zugesagt. Und dann habe ich der Claudia hintenrum eine E-Mail geschickt und habe gesagt, der Manu hat sich beschwert, antworte ihm mal. Und ich weiß nicht, ob sie das dann gemacht hat oder nicht. Jedenfalls beschwerte er sich dann bei mir hier auf der Party. Ich habe übrigens immer noch keine Bestätigung. Ja, gut. Aber die anderen sind ja auch alle hier gewesen. Die müssen also auch alle verstanden haben, dass sie dabei sind.
Hier gibt's auch eine Nidderau.
Wo ist denn das?
Das kann nicht weit weg sein, weil die Nidder ziemlich nah ist.
Ja, oder? Mit der Distanz 200 Meter schon 10 Kilometer Fahrrad von 2,5 Kilometer
laufen. Ich wohnte da mal.
Ach so,
Vom TV Windecken.
Ach, du wohntest da? Ich wohnte sogar in zwei Stadtteilen Nidderaus mal.
Ja. Ist das so genau, weiß ich es nämlich nicht, wo es ist. Ja. Ich weiß nicht, wo die Nidder ist. Wo die Land fließt, das ist.
Naja, da, wo sie ihre Auen hat.
Ja, da werden wir uns
jedenfalls noch. Das ist ein Stück nördlich von Hanau. Nördlich von Bruchköbel auch noch.
Nochmal intern kurz schließen, dass wir da auch einen schönen Termin finden.
Mhm. Ja. Müssen wir auch Claudia und Martin, unser Cheerleading-Kommando, noch fragen.
Fanbeauftragte und Koordination.
Ja. Gut, das machen wir und beenden diese Sendung.
Nein?
Entschuldigung.
Guck mal bitte in deine Liste, da steht noch was.
Meine Liste ist komplett falsch.
Bitte? Geht noch weiter da.
Doch, da musst du genau hingucken. Ich hab's irgendwo zwischendrin geschrieben.
Verworren, Kommissar Rex, Berlin sah schön aus, Ende wirrer. Tatort.
Da, wo du deine Stichwortpunkte machst, da habe ich noch was ergänzt.
Erich Honecker.
Nein.
Erich Honecker, nah dran. Nah dran.
Fang an, ich find's nicht.
Der Kinocast ist 7 geworden. Letzte Woche. Vom Erich.
Richtig.
Vom Erich.
Erik.
Ja, ich weiß. Also
Französisch. Hatte
Französisch mit Erik mit C. Ohne der Arsch. Kino. Der Kinocast.
Der Franzose sagt Arsch. Ja, ich weiß, aber dass du das weißt, wundert mich.
Unsinnige Allgemeinbildung. Da stehe ich drauf.
Zu viel Neon gelesen.
Nee, das ist mir schon früher.
Okay.
Das ist schon in der 5. Klasse, glaube ich.
Unser befreundeter Konkurrenz-Podcast, wie sagt man das?
Befreundeter was?
Ich weiß es nicht. Also der Kinocast jedenfalls.
Aus großen Vorbilder aus dem Osten, jetzt aus dem Westen.
Aus dem Süden?
Aus dem Süden.
Südwesten.
Ja, wir haben ja auch schon viele Kooperationen gemacht. Ihr habt den Erik ja bei uns schon gehört. Stefan und Claudia waren beide schon im Kinocast
Martin,
zu Gast.
Ich war doch bei Martin schon drüben und hab, als er noch in Gera war, haben ihn besucht.
Richtig, das stimmt.
Was denn?
Du hast drüben gesagt.
Wenn's Fulda gewesen wäre, hätte ich auch drüben gesagt. Drüben in Fulda oder in Offenbach.
Ja. Drüben, Offenbach ist ja tatsächlich
drüben.
Auf der anderen Seite von Bach. Ja.
Aber ich kann ja, ich bin nach Gera gefahren oder runter. Man ist ja rübergefahren.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, rauf nach Berlin.
So,
aber
ja, so wie du vorhin auch bei Fidschi gesagt hast, oben links. Das ist so typische Menschen, die Karten normalerweise nicht so.
Darüber regen sich nur Erdkundelehrer auf.
Ja, ich weiß nicht.
Oben links ist präzise und drüben ist auch präzise. Also. Okay.
Also, der Erik hat seinen Kinocast mittlerweile mit ständig wechselnden Besetzungen, habe ich das Gefühl. Ich höre da andauernd Leute, wo ich immer denke, der gehört
jetzt
doch eigentlich.
Jetzt ist doch wieder der und der da.
Also wenn der Alex ist so die halbwegs Konstante und dann ist irgendwie andauernd jetzt Staatsbürgerkunde oder Leute, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen.
Ja, oder diese Australierin oder wer das ist.
Da kommen Leute, ich blick da auch nicht mehr durch.
Ja.
Und dann werden sie andauernd aus dem Kino rausgeschmissen. Immer oder
das
sie
ist immer lustig, das
flüchten,
das
bevor sie.
Leid.
Warum kommen hier so
die nehmen doch mal direkt nach dem Kino auf.
Ah, dann kommt die also
jetzt. Und dann gehen so jetzt hier raus und die stehen halt da und nehmen gerade auf. Ja. So, ey, ja, wir gehen mal kurz raus auf die Straße.
Und dann
Winterwasser halt so, oh, ist das kalt hier raus und dann ziehst du deine Plumpzähne.
Das finde ich ziemlich lustig.
Ja. Und jetzt sind sie 7 Jahre alt und wir haben vorhin so ein bisschen gescherzt. Ich meine, unsere Sendung ist, ich denke, ein Jahr jünger oder sowas in der Art. Ja. Wir sind, glaube ich, 5 und werden demnächst dann mal 6. Sind wir 1,5 Jahre jünger oder sowas.
Ja.
Allerdings haben wir fast genauso viele Folgen gemacht.
Echt?
Und ich glaube mehr Stunden.
Ganz sicher.
Heute
mal wieder.
Ja. Das soll jetzt die Leistung vom Kinocast überhaupt nicht schmälern, aber das ist immer lustig, wenn man da so mal drauf schaut.
Das ist halt dann doch, am Ende ist es dann doch ein Wettrennen.
Findest du? Ich weiß nicht. Ich stell das immer nur so fest, wenn ich da so hinschaue. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie drauf anlege.
Wenn ich das längst forciert.
Kinocast hatte halt mal zwischendurch so mal, als dieser Gera Stuttgart Relocation gewesen ist, gab es halt mal für eine Zeit lang keinen. Und dann hatte er wohl auch mal Probleme, irgendwie da Gesprächspartner irgendwie aufzutreiben, als er da in Stuttgart wohl noch niemanden so gut kannte. Mhm. Und da hatte man ein bisschen, hatten wir quasi Zeit aufzuholen sozusagen. Das könnte man sagen. Was beim Kinocast...
205.
Warum sehe ich da eine nackte Brust?
Weil er auf seiner Webseite die besten Nacktszenen 2009. Aber ich habe das fehlende Plugin.
Das ist ziemlich gut.
Okay, dann empfehlen wir jetzt auch noch öfter mal kinocast.net anzuklicken.
Direkt anschauen. Kinocast beste Nacktszenen 2009. Wieso hat der Erik, warum hast du nicht das für 10, 11 und 12 auch gemacht?
Wieso ist da nicht noch viel mehr ausreichend ist? Nackte.
Ihr guckt da so rum und ich sehe
nur diesen
Leuchtapfel von hinten und die den beiden hier, die gehen mir in die Gesichter ganz rot.
Beeindruckend gute Brüste.
Okay.
Kann man nicht anders sagen.
Okay, also, liebe Hörer, ihr hört schon, das lohnt sich vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich sehe es nicht. Ihr Sexisten, ihr.
Das kriegen wir auch schon von der Claudia. Ganz sicher.
Ah, guck mal, bis die Claudia so oft zur Arbeit und zurückgelaufen ist, bis sie an der Stelle im Podcast angekommen ist. Genau. Wollen wir wieder zu irgendeinem Paloma aufrufen, ob die Leute unsere längste Folge bisher... Das ist jetzt nicht die längste Folge insgesamt.
Robert, du hast das sogar kommentiert, möchte ich sagen.
Was habe ich?
Ja, das ist der einzige. Ein Kommentar, Robert.
Was habe ich geschrieben? Lies vor.
Mr. Skin, nicht Doktor. Gibt es das Video ohne die schwarzen Balken? Das ist ja nicht zum Aushalten.
Was habe ich geschrieben? Oh, bin ich das wirklich? Ist das sicher? Ist da mein kleines Krawatar zu sehen?
Ja, bist du. Eindeutig.
Okay, dann ist der Artikel was... Oh ja, das bin ich.
Ja, das ist von 2009. Das ist halt schon ein bisschen älter.
Ach so, deshalb weiß ich ja nichts mehr. Oh,
das muss ich mir wirklich mal anschauen. Mein lieber Scholli.
Ja, siehst du? Beweist wieder, ich habe zwar ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber wo die guten Brüste im Internet sind, wusste ich offensichtlich mal.
Beim Kinocast, ist das unsere Empfehlung, wenn ihr gute Brüste sehen wollt?
Ja, zum Kinocast.
Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben möchte, aber die anderen Empfehlungen sind nicht jugendfrei.
Was?
Gut. Haben wir jetzt noch was oder kann ich die Sendung?
Ich glaube, jetzt haben wir es.
Ja.
Hast du gerade jetzt Hammers gesagt?
Oh, in der letzten Sendung hat er auch Passion besprochen. Das habe ich jetzt gar nicht gehört.
Mhm. Das war mal verboten. Das stand mal unter Strafe, wenn man jetzt Hammers in unserer Sendung sagt, gell?
Du sagst in letzter Zeit auch mal. Manche sprachliche Manierismen kommen einfach wieder.
Oh. Ja, dem Film, den ich 8 Punkte gegeben habe, oder 7,5, hat er 1 Stern gegeben, der
Passion. Und der Alex auch.
Der Alex auch. Ich muss mir das, glaube ich, mal anhören.
Ja, solltest du mal reinhören.
Ja, ja, ja.
Gut. Hier zerbröckelt es jetzt langsam. Die Sendung fasert aus gegen Ende. Deshalb ich jetzt eine Abmoderation versuchen werde. Ich sage einfach, dass ihr bitte Kommentare schreiben könnt zu unserer Rekordlängenfolge, wenn man mal von Sondersendungen wie der Iron Man Folge absieht.
Zur letzten Folge gab es wenig Kommentare.
Genau genommen gar keinen, wenn man mal von den Trackbacks absieht.
Oh,
und jetzt das? Klingelt auch noch das Telefon.
Fies, gell?
Weshalb wir uns verabschieden. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Geh da mal dran, das ist ja ekelhaft.
Das ist
ein Warum nimmst du so einen Klingelton?
Hast du nicht so einen schönen gehabt?
Ja, auf dem anderen Handy. Ich hab Tron auf dem anderen Handy. Hallo.